Open the Oath.
Der Metal Podcast mit Mattes und Hossi. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Open the Oath, dem Metal Podcast mit Mattes und Hossi. Und ich bin der Hossi. Aber ich bin nicht allein hier, sondern ich habe hier auf meinem Kopfhörer meinen Kumpel Mattes und der kann auch mal Hallo sagen, wenn er möchte.
Ja, hallo Mattes, hallo Hoshi. mein Lieber. Ja, da sind wir jetzt, unsere erste Folge. Ne? Wir haben uns lange vorgenommen, ein paar Wochen Vorgeplänkel, technische Hürden gemeistert und jetzt sitzen wir hier und unterhalten uns wie letztens noch in unserem schönen Waggon.
Genau, also die Idee zu der ganzen Nummer ist wie alle guten Ideen bei einem Bierchen entstanden und was haben wir vor hier? Wir wollen eigentlich allgemein nur über Metal quatschen, so richtig wissen wir glaube ich noch gar nicht, worauf das hinauslaufen wird, das wird sich denke ich so in den ersten Stunden hier entwickeln. Was kann man noch sagen so zu uns? Also ja, ich bin der Hoshi, ich werde demnächst 40 und bin seit mein halbes Leben Metaller. Wie sieht es bei dir aus, Mattes?
Ja, relativ ähnlich. Ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, dass ich mein halbes Leben Metaller bin, obwohl mittlerweile vielleicht kommt das auch so ungefähr hin. Ja, du warst, glaube ich, schon eine Ecke etwas länger dabei. Man, vielleicht auch mal eine interessante Frage, die man irgendwann mal erörtern kann, ist, ab wann fühlt man sich denn so als Metaller? Wann gilt man denn als Metaller? Das ist an sich schon eine sehr gute Frage, wodurch wir wahrscheinlich schon eine ganze Folge unterbringen könnten. Und für mich ging es so richtig los, ne, seit wir uns kennengelernt haben damals im Studium 2007. Naja, vorher natürlich auch schon Metal gehört, aber so dieses Exzessive, ne, dieses Platten kaufen, eine Plattensammlung aufbauen, zu Festivals und Konzerten rennen, das ging dann so los, als wir uns kennengelernt haben. Und ansonsten, vom Alter her nehmen wir uns nicht viel. Ich bin 40, du wirst 40. Und da sind wir beide. Da sitzen wir hier und reden jetzt über Metal.
Genau. Und bevor wir loslegen, würde ich nochmal gerne zwei, drei Sätze hier über unser Audio-Setup verlieren. Wir haben beide hier ein Rode NT USB Mini oder so ähnlich heißt das. Ne? Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen mit Audacity auf und das soll es eigentlich auch erstmal sein dazu. Nur, dass ihr wisst, wir haben absolut keine Ahnung davon. Wir fudeln uns da jetzt mal so rein und dann schauen wir mal. Also wenn die Qualität gerade so in den ersten Folgen nicht so dolle ist, dann seht uns das bitte nach. Was passiert denn heute in unserer allerersten Folge, Mattes? Was haben wir uns vorgenommen?
Ja, vielleicht sollten wir noch, bevor wir über den Inhalt reden, noch sagen, was wir sind, was wir machen wollen. Hast du ja schon gesagt, was wir nicht sind, wäre vielleicht noch interessant und als was wir uns nicht verstehen wollen. Wir wollen hier keinen redaktionellen Podcast aufbauen, in dem wir irgendwie gezielt oder redaktionell Platten bewerten. Natürlich werden wir mal über Platten sprechen, wir werden sehr viel über Bands sprechen, über vielleicht vereinzelte Songs, wenn es das Thema mal hergibt. Und natürlich fließen da auch unsere persönlichen Meinungen ein, mit denen wir aber auch nicht vorhalten, die hat ja jeder. Aber das soll jetzt hier nicht in etwas ausarten, wo wir professionell, redaktionell Platten rezensieren wollen. Das nicht. Und ja. Was wir auch nicht machen wollen, wir wollen auch kein tagesaktueller News-Podcast sein. Es mag mal das ein oder andere Ereignis geben, über das sich zu reden lohnt. Themen, die wir vielleicht mal spontan aufgreifen werden, aber mit News wollen wir euch hier nicht versorgen. Ne?
Ja. Ja, wichtig ist auch, glaube ich, noch, dass wenn wir über Bands und Platten reden, das ist alles nur persönliche Meinung. Ne? Also da sollte sich jetzt keiner irgendwie angegriffen fühlen, wenn wir jetzt vielleicht mal irgendwie nicht nur positiv über seine Lieblingsband reden. Das ist halt einfach Meinung, das ist Musik, das ist Geschmack. Und wo ich hier die ganze Zeit schon dat und wat sag, was, glaube ich, noch relativ wichtig ist, wir sind beide auf Kohle geboren, wir sind beide Ruhrpott-Guys und ich werde da auch, glaube ich, nicht versuchen, mein Dialekt zu unterdrücken. Bei Mattes ist der nicht so krass wie bei mir, aber ja, bei mir ist der manchmal schon, gerade wenn ich so Mikrofone laber. Wiederhole ich meine Frage nochmal, Mattes, was machen wir denn heute?
Ja, wir haben heute...
Erstmal machen wir ein Bier auf.
Ja, das klingt gut. Ich habe hier eine schöne Dose Guinness. Das habe ich mir heute noch geholt, war im Angebot. Werde ich mal ein Döschen.
Du bist so abartig. Ja, ich habe Ich habe Oberbräuhell, keine Ahnung, was mich erwartet. War auch im Angebot. Ja, oh ja, Gott, dann oh Prost.
Ja, Prost.
Schmeckt doch gar nicht mal so lecker.
Nee, ist zwar kalt, aber muss ich mir auch erstmal dran gewöhnen. Schon länger nicht gehabt. Am besten schmeckt es ja in einer Kneipe in Irland, muss ich sagen. Da habe ich mich mit dem Zeug in Massen versorgt, aber hier so zu Hause aus der Dose. Naja, aber
geht Bier, rein. Bier ist übrigens auch ein schönes Thema, über das man mal irgendwie ein bisschen ausführlicher reden kann. Das kommt mal direkt in den Themenspeicher. Weil dem sind wir, glaube
ich, ja, das sind ja zwei zugetan und zwei Sachen, die sich sehr gut vertragen. Ne? Der gemeine Metaller trinkt im Allgemeinen auch sehr gerne gemeines Bier. Nicht alle, aber...
So, jetzt komm, jetzt inhaltlich hier.
Ja,
jetzt werden wir inhaltlich.
Ja, jetzt werden wir inhaltlich. Als Thema heute haben wir euch zwei Bands mitgebracht, über die wir sprechen wollen. Einmal sprechen wir heute über die Band Sabaton und zum anderen sprechen wir über die Band Nightwish. Mit welcher wollen wir anfangen?
Ja, fang du mal an. Du hattest Sabaton vorbereitet, gesagt, ne? Ich habe Nightwish vorbereitet. Fang du einfach mal an. Ich glaube, du hast auch, wenn ich das richtig gesehen habe, eine ganze Menge vorbereitet, von daher...
Ja, was man so vorbereitet nennen kann, ein bisschen was zusammengeschrieben, davon schon irgendwie wieder drei Viertel vergessen, wie das halt so ist, ne? Wenn so eine Arbeitswoche dazwischen liegt, dann geht auch wieder viel flöten.
Aber bevor du da inhaltlich reingehst, ne, vielleicht kannst du mir erst einmal verraten, warum du dich für Sabaton entschieden hast. So ganz top-down.
Also damit sollen wir erstmal beginnen, warum wir heute überhaupt über zwei Bands reden. Die Initialidee kam ja von dir, dass du gesagt hast, Mensch, lass uns doch in der ersten Folge mal einfach über unsere Lieblingsbands sprechen. Und da war für dich schon relativ schnell klar, rede ich über Nightwish. Das ist mindestens eine deiner Lieblingsbands. Darüber wirst du wahrscheinlich gleich auch noch mehr erzählen. Sabaton ist für mich heute nicht mehr meine Lieblingsband, ist auch relativ weit weg davon, das zu sein. War es mal eine Zeit lang, zusammen mit diversen anderen Bands, man hat ja nicht immer nur eine Lieblingsband und hört nur Sachen davon, obwohl es solche Leute soll es auch geben. Die hören nur, lassen nichts anderes als Amon Amarth an ihre Ohren.
Ja.
Genau, rein. Ne? Ja, aber... also Sabaton ist tatsächlich nicht mehr meine Lieblingsband, aber ich fand das mal ganz interessant, über Sabaton zu reden. Vor allem, weil die Band mittlerweile so groß geworden ist und vor allem zeichnet sich Sabaton ja dadurch aus, dass sie extrem polarisieren. Also insbesondere in metallischen Kreisen. Ja, da gibt es meistens nur zwei Meinungen. Ne? Man liebt sie oder man hasst sie und... was man natürlich auch immer sieht, ist, dass so sehr viele Leute, die sonst eigentlich kein Metal hören, auch durchaus oft was mit Sabaton anfangen können. Und die Leute, die meistens so ein bisschen deeper in dem Metal-Gefilden stecken, die mögen die Band manchmal gar nicht so gerne. Und vielleicht hat das auch so ein bisschen was mit der eigenen musikalischen Biografie zu tun, aber ich finde es einfach sehr interessant, darüber heute mal zu reden. Und das wäre eigentlich meine erste Frage. Warum glaubst du, polarisieren Sabaton so?
Ja, das ist, ich meine, man braucht sich nur die Lyrics angucken, ne? Also ich weiß nicht, ob die sich das von Anfang an so vorgenommen haben, dass die tatsächlich thematisch sich nur um Krieg drehen wollen, oder ob es irgendwie einfach dazu gekommen ist, keine Ahnung, so tief bin ich da jetzt auch nicht drin, aber man kennt halt irgendwie, ich glaube, es gibt zwei Songs, die keine Kriegsthematik haben. Und denke, dass das so mit einer der Punkte sein wird, so ein bisschen, so dieses viel so Heldenverehrung und dann so ein bisschen kritiklos häufig und ich glaube, das ist ein großes Problem so auf der inhaltlichen Seite. Auf der musikalischen Seite muss man halt auch sagen, für meinen Geschmack hört sich das alles gleich an. Also das ist immer dieses Mittempo-Gestampfe und ich bin da tatsächlich auch absolut kein Fan, muss ich leider sagen. Also ich fand die mal eine Zeit lang ganz okay. Live machen die auch Spaß, keine Frage, aber dass ich mir jetzt irgendwie ein Album von Sabaton freiwillig auflege, da muss ich schon echt ganz schön in Partylaune sein. So.
Ja, ich sehe auf jeden Fall den Punkt, den du hast, ne? Wiederholung, das ist auch das, worauf ich vielleicht später noch zu sprechen kommen würde, ist... Ich habe mittlerweile den Eindruck, seit einigen Alben rezitiert man sich stetig selber und nicht nur in den Texten. Das merkt man teilweise auch in den Melodien. Die klingen zwar schön, sind sehr episch, teilweise manchmal auch ein bisschen kitschig. Ne, so Mittempo-Stampfer, die du schon erwähnt hast, ne, die sind da, ein Trademark, das die Band mittlerweile für sich ausgebaut hat. Thema Krieg ist auch richtig. Also es gibt eigentlich seit dem ersten offiziellen Sabaton-Album ja, kein Song, der sich, glaube ich, nicht um Krieg drehen würde, mal abgesehen von Cover, die man in der Bonussektion der einzelnen Alben finden kann. Tatsächlich jetzt hat es aber mal ein bisschen anders angefangen, und zwar am Sabaton, sag ich mal, als, ja, ich weiß nicht, Power-Metal-Kapelle angefangen, und am ehesten siehst du das auf der Metalizer. Na, aber über die werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Das ist auf jeden Fall kein Album, das ich jetzt in irgendeinem Schwerpunkt im Krieg drehen würde. Ja, und aber ich denke mal, das Interesse wird bei der Band schon immer da gewesen sein, insbesondere Joachim Broden, der Sänger, der Frontmann der Band, ja, interessiert sich sehr für Geschichte, für Kriegsgeschichte, und daher kommt das Ganze, denke ich, auch mal primär.
Aber, ja, aber das haben ja auch tatsächlich auch andere Bands, ne? Also Motorhead haben ja, ne, also Lemmy war ja da auch irgendwie großer Fan, so was Geschichte und auch Kriegsgeschichte angeht, und klar gibt es auch Songs von Motorhead, die sich drum drehen, aber die haben es halt nicht zum Stil gemacht, ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein bisschen das, was ich so nervig daran finde, ne? Und wie gesagt, diese dumme Heldenverehrung, aber ja.
Ja, aber genau das ist das. Man kann sich natürlich dafür interessieren, aber das ist bei Sabaton, sag ich mal, ja, das macht das Produkt aus. Ne? Es geht natürlich um Krieg, und das ist, denke ich mal, auch das, woran sich, ja, sag ich mal, die meisten, die über die Band diskutieren, dran scheiden. Es ist natürlich immer sehr schwierig, gewisse Themen aufzugreifen. Wenn du einen Song über Hitler machst, ja, wie kommt das an beim Publikum? Naja, muss nicht unbedingt heißen, dass du Nazi bist, und ich denke, man kann Sabaton auch viel vorwerfen, aber nicht, dass sie groß verherrlichend wären. Ne? Also ich denke, es liegt dann eher daran, manche Songs, wenn man die hört, kann man manchmal fragen, ob da überhaupt noch ein gewisser Ernst hintersteckt. Lady of the Dark vom aktuellen Album The War to End All Wars, weiß ich nicht, da gibt es so eine Textzeile, da weiß ich nicht, ob man der guten Miluna Savic gerecht wird, ne? Raise your hand for the lady of the dark, soldier with no will to kill with a philanthropic heart. Das Ganze dann noch zu irgendwelchen Mambo-Melodien. Das ist natürlich ein bisschen kritisch, ne? Aber auch, was du gesagt hast, ja, die Musik an sich, die Melodien, ne? Nicht nur durch die pure Wiederholung. Ist das so anbiedernd, dauernd diese Mittempo-Reißer zu machen?
Das ist Schlager, ne? Also, das ist einfach Schlager. So.
Ja, Schlager-Metal sagen manche böse Zungen, ne? Ist es das? Ja, vielleicht. Ne? Also, wenn man so das ganze Schaffen mal in die Waagschale wirft und sich mal so diese Hit-Tauglichkeit anguckt, das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, wenn ein Song gute Melodien hat, ne? Aber wenn das dauernd so Sachen sind, zu denen auch schunkeln kannst, ne? Final Solution, hier sind irgendwie Schunkelhymnen über Auschwitz. Das ist natürlich auch sehr, sehr kritisch, ne? Ob man das so machen muss, lasse ich mal als dahingestellt. Ja,
ich will die nicht total schlecht reden. Ne? Also, die haben tatsächlich mir eine Zeit lang auch ganz gut gefallen. Bloß, ja, vielleicht hätten nicht vier Alben auch getan. So, zumindest thematisch, sage ich mal.
Ja, zumindest wenn man irgendwie seinen Zenit vielleicht überschritten hat, ne, und dann nur noch Alben rausbringt, die irgendwie Wiederholungen von dem sind, was man schon mal irgendwo gemacht hat. Ne? Also ich sehe da wenig Neues. Wobei ich auch sagen muss, dann so ein Effekt, den ich oft habe, ich höre mir dann das neue Sabaton-Album an und finde es auch beim ersten Hören ganz gut. Aber da ist gar nicht mehr so eine Langzeitwirkung für mich. Ne? Wenn ich drüber nachdenke, wie ich zu Sabaton gekommen bin, 2007 war das, als wir uns kennengelernt haben und du mir mal Zugriff auf deine reichhaltige Metal-Sammlung gewährt hast, bin ich auf das Album
Athema Dominatus. Du hast Sicherheitskopien gemacht von meiner Metal-Sammlung.
Dezentral.
Das hatte nichts mit Raubkopien zu tun.
Natürlich nicht. Ja, auf jeden Fall, die Athero Dominatus, die hat mich damals weggeblasen. Ne? Das war ein ganz fantastisches Album, fand ich. Also diese Hitdichte so in der Form, diese Energie, ne? Dann natürlich, okay, ein Album über Krieg oder weitestgehend über Krieg. Das sind ein, zwei andere Themen, die da auch noch zum Tragen kommen. War aber durchgehend für mich mit Hits durchsetzt, und das hat mich weggeblasen, und auch, sag ich mal so, die anderen Alben, die da noch danach kamen, das fand ich alles sehr gut. Und heute höre ich mir so ein Album an, denke, ja, ist ganz nett, und dann hört man es noch zwei, drei Mal und dann habe ich es auch schon wieder satt, muss ich sagen. Dann rotieren die Scheiben bei mir auch nicht mehr so oft, wie sie es denn früher getan haben. Das ist auch so mit so ein Punkt, warum ich sagen würde, Sabaton war früher mal eine meiner Lieblingsbands und ist es heute leider nicht mehr.
Ja. Gib uns doch mal so eine kleine Übersicht über die Bandhistorie und über die Alben dann auch, weil wir reden die ganze Zeit darüber, aber ich weiß ja nicht, möglicherweise kennt der eine oder andere Zuhörer die Band nicht, was ich für äußerst unwahrscheinlich halte bei einer Band, die sagt, wir werden größer als Iron Maiden je waren, so, aber ja.
Ja, auf dem Weg dahin scheinen sie zu sein, ne? Aktuell sind sie natürlich noch nicht so, ne? Aber wer weiß, wo die ganze Reise noch hingeht, ne? Also haben wir schon diverse Headliner-Shows auf großen Festivals, ne, wo zigtausend Leute davor stehen und abgehen, ist auch schön, ne? Aber ja, sie sind schon auf einem sehr, sehr guten Weg, ne? Ein Album hatte ich gerade schon erwähnt, Atero Dominatus, für mich ein ganz wichtiges Werk in ihrer Biografie, aber so hat es nicht angefangen. Die ersten Output, die man von Sabaton bekommen hat, das war eine Demo, kann man sagen, die hieß Fist for Fight. Die haben sie auch irgendwie zweimal released. Insgesamt, ich glaube, einmal nochmal mit einer etwas besseren Aufnahme. Dann wollte man ja eigentlich ein Debütalbum releasen, das Metalizer. Jetzt werden sich der eine oder andere wundern und wird sagen, ja, Metalizer war aber jetzt nicht das erste Album, was Sabaton herausgebracht haben. Kam ein paar Jahre später, und zwar der Grund war deswegen, Sabaton waren am Anfang beim Underground Symphony Label. Und man trennte sich von dem Label und konnte dann ergo auch das Album nicht releasen. Ich weiß nicht, ob es eine rechte Geschichte war oder ob das Geld da nicht da war, das Album einzuspielen, aber das wurde erstmal nichts aufgrund der Trennung von dem Label. Und das tatsächlich erste Album, was dann herauskam, 2006 müsste das gewesen sein, die Primo Victoria. Sabaton ist beim Label Black Lodge eingestiegen und hat dann halt die Primo als ersten Output rausgepackt. Und einer der bekanntesten Songs, der auch irgendwie bei fast jedem Live-Event gespielt wird, ne, ist natürlich auch der Titelsong Primo Victoria, ne, wo dann gehüpft wird zu einem ernsten Thema, D-Day. Naja, da sind wir wieder bei der Kontroverse. Ne, dieses
ja gut, warte auf den Tag, müssen wir über Black-Metal-Bands reden und über Death-Metal-Bands. Die sind nicht unbedingt besser.
Was ich auch noch witzig finde, ich meine, wäre der Begriff War-Metal nicht bereits besetzt, könnte ich mir durchaus vorstellen, ne, welche Band die diesen Begriff für sich vereinnahmt hätte. Ne? Ja, auf jeden Fall, die Primo Victoria erscheint dann 2006. Dann ging es auch auf eine große Welttournee mit Edguy, ne? Auch eine Band, zu der ich ein relativ besonderes Verhältnis habe. Ja, interessante Kombo.
Erzähl mal dein besonderes Verhältnis zu Edguy, kurz mal abschweifen, interessiert mich.
Also tatsächlich war Edguy eine der ersten Heavy-Metal-Bands, die ich mal live gesehen habe. Ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Jahr das genau war. Das müsste zur Hellfire Club Tour gewesen sein. Dann kam die raus 2004, nagel mich jetzt nicht fest. Ich hab's jetzt,
irgendwie Anfang der 2000er auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, das war eins meiner ersten Konzerte über einen Kumpel, den ich damals hatte, dessen Schwester war mit dem Drummer Felix Bunke liiert und dann sind wir wohl auch zusammen dann zu dem Konzert gefahren. Ich meine, Karte musste ich mir trotzdem kaufen, aber das war schon ganz nett, ne, weil jemanden, der das quasi beruflich macht, mal zu Hause zu sein, ihm sein letztes Bier wegzutrinken.
Ich wollte sagen, du hast schon mit dem dann reingesoffen dann, oder?
Ja, ich habe ihm sein letztes Bier weggetrunken. Und sind wir halt zusammen.
Danach haben sie noch Scheißalben gemacht.
Nee, ach, mein Gott, ne, ich meine.
Nein,
vielleicht auch nochmal ein Thema für eine andere Show. Tobias Sammet hat da mittlerweile eine andere Hauptbaustelle. Avantasia. Können wir vielleicht auch mal, irgendwann mal drüber sprechen, über Tobias Sammet allein, denke ich mal, lohnt es sich schon, mal ein bisschen tiefer in die Sache einzutauchen. Na, auf jeden Fall, deswegen fällt mir die Kombo ganz gut. 2006 mit Edguy auf Tour. Bei der Tour war ich allerdings nicht. Und kannte Sabaton zu dem Zeitpunkt auch nicht. Das sollte dann ja erst ein Jahr später kommen. Und und dann 2007 tatsächlich, dann kamen die Metalizer raus. Ne? Und das muss dann auch das Jahr gewesen sein, wo ich Sabaton das erste Mal live gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr. 2007, da waren wir doch auf dem Queens of Metal Festival. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das mein erstes Sabaton-Konzert war, aber die waren definitiv dabei. Kein Headliner-Status zu dem Zeitpunkt. Da waren sie auch noch ein bisschen kleiner. Mehr so ein Geheimtipp wahrscheinlich auch nicht mehr. Wer regelmäßig Zeitschriften liest, der kannte sie wahrscheinlich schon aus diversen Reviews, aber noch kein großer Name.
Ich habe da eine kleine Anekdote für dich. Ich habe da eine kleine Anekdote tatsächlich für dich, weil ich kenne Sabaton tatsächlich sogar ein paar Tage länger, jetzt wo wir darüber reden gerade. Und jetzt auch nicht viel, aber ich habe die ungefähr 2006, also ich habe heute ein uraltes Interview mit dem Chris Klapper von Kassard ausgebuddelt. Und das war irgendwie von August 2006 und da redet er darüber, dass die jetzt mit Sabaton unterwegs sind. Und da hatte ich die damals in Duisburg im Parkhaus Meiderich, hatte ich die gesehen. Und die waren, ab da waren die gefühlt in aller Munde. So, also vor allen Dingen in Deutschland. Ja. Aber da habe ich vielleicht sogar eine kleine Background-Info zu, die du vielleicht nicht ausgebuddelt hast. Aber ja, die hatten halt damals das gleiche Management wie zwei befreundete Bands von uns. Und der Kollege, der hat denen damals die ganzen Deutschland-Gigs besorgt. Leider gibt es auf der Sabaton-Seite keine Gig-Historie mehr. Die ist irgendwie kaputt bei denen. Man kommt noch so an die alten Tourdaten dran, aber das ist ein bisschen schwierig, aber man kann da schon relativ gut erkennen, dass so ab diesem Zeitpunkt die auf einmal wahnsinnig viele Deutschland-Gigs hatten und ja, vorher waren die eigentlich immer nur in Schweden unterwegs oder Skandinavien, sag ich mal, und da ging es dann los, so, als sie mit dem den deutschen Manager quasi hatten.
Ja, ich meine, der Manager war. So ganz generell muss man ja sagen, man kann ja Sabaton vorwerfen, was man will, dass sie ihr Konzept manchmal nicht zu ernst nehmen, dass gewisse Songs, eine etwas schwierige Thematik haben, dass die Musik zu catchy ist, teilweise die sich zu oft wiederholen. Aber eine Sache, die haben sich definitiv den Arsch abgespielt. Ne? Das machen sie bis heute. Ne? Die waren ja
nur auf jeden Fall. Tour.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, auch ein Grund, warum später die halbe Band ausgeschieden ist, ne? Das Pensum. Da waren ja nachher nur noch, an der Stelle sind wir zwar noch nicht historisch, ne? Aber nur noch Per Sundström, der Bassist und Joachim Broden am Start und der Rest ist ausgestiegen. Nicht im Bösen, ne? Die haben sich wohl immer noch ganz gut verstanden. Ich habe keinen großen Knatsch, keinen Streit, aber das muss wohl an dem Pensum gelegen haben. Da haben nur Leute natürlich noch, sind vielleicht dabei, eine Familie zu gründen, ein Privatleben. Aber das machst du dann nicht mehr auf Dauer. Ne? Nur Touren, 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 Album einspielen und dann wieder Touren, Touren, Touren. Ne? Das ist natürlich ganz schön heftig. Aber
die haben sich bewusst dafür entschieden, ganz klar. Ne? Also das war ganz klar so, das war das Ziel so, wir wollen jetzt durchstarten. So. Und das hat halt einfach geklappt. Da gibt es so ein paar so Geschichten im Metal, aber das ist definitiv eine von denen, die gesagt haben, so, wir wollen das und die dann halt alles dran gesetzt haben. Ne? Da gehört natürlich mal ein bisschen Glück dazu, aber eben halt auch,
wie du sagst,
die haben sich einfach den Arsch abgespielt. Keine Frage.
Ja, Glück natürlich, ein gewisses Können natürlich auch, ne? Also die beherrschen schon ihre Instrumente und ich meine, wenn wir über Joachim reden, die Stimme ist schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal so in diesem Bereich, ne? Also dieses Reibeisen so ein bisschen drin, ne? Sonst hast du im Power Metal ja oft, dass so unglaublich hoch gesungen wird, ne? Damit ich ja gar nicht weiß, ist das eine Frontfrau oder ein Frontmann. Aber die haben sich wirklich den Arsch abgespielt. Ne? Also die haben was dafür getan und stehen jetzt nicht umsonst da, wo sie stehen. Ne? Und das war ein ganz schönes Stück Arbeit und das kann man an der Stelle ruhig mal honorieren. Ne? Also die waren ja wirklich dauerpräsent.
Ja,
auf jeden
Fall.
Es gibt, glaube ich, auch keine andere Band, mal abgesehen vielleicht von deiner einen, die ich öfter live gesehen habe als Sabaton. Ich hatte eigentlich noch vorgehabt, meine alte Schachtel mit Konzertkarten für die Folge herauszukramen, aber ich habe sie leider nicht gefunden. Die ist noch hier irgendwo, aber ich habe sie jetzt gerade leider nicht bei der Hand. Dann hätte ich auch mal nachzählen können, wie viele Konzerte es letztlich waren, aber es waren schon so einige, ne, die ich da gesehen habe.
Ja, wie ging es denn weiter
dann? Ja, wir sind 2007, die Metalizer kam dann endlich raus. Das ist ja, wo ich gesagt hatte, Sabaton haben nicht nur diese Kriegsthematik. Tatsächlich fasst die Metalizer halt die Fist for Fight zusammen. Ich glaube dann noch irgendwie ein anderes Demo. Es sind zwei CDs und das sind halt so teilweise ganz ganz andere Themen, ne? Mit so schönen Titeln wie Thunder Gods, Hell Rider, Shadows, Endless Nights, Hail to the King, Thunderstorm hatten wir schon, Speeder, Masters of the World, ganz wunderbarer Song. Das sind nicht alles unbedingt Songs, die jetzt auf ihr übliches Kriegsthema kommen. Ne? War es halt noch eine relativ, ich würde sagen, normale Heavy-Metal-Band, aber halt mit einem etwas bunteren Potpourri an Themen damals noch. Ne? Und deswegen klingt die auch so anders. Ne? Also nicht nur vom Sound her, ist ein bisschen anders, natürlich noch mal besser produziert als die ersten Demos. Aber die Songs haben auch teilweise eine etwas andere Struktur. Ist ganz schön, also vielleicht auch mal ein Tipp für Leute, die mit Sabaton eigentlich nicht so viel anfangen können, aber der Musikrichtung generell nicht komplett abgeneigt sind, mal vielleicht in die Metalizer reinzuhören. Ich finde persönlich, das ist kein großartiges Album, es ist ein gutes Album. Und ja, mein liebster Track, Masters of the World, und kann man sich mal anhören. Ne? Also, das war jetzt so schlecht.
Jetzt,
vielleicht auch ganz gut.
Jetzt hatten wir überlegt, oder wenn ihr das hier hört, dann haben wir uns wahrscheinlich dazu entschieden, dass wir die Folge Noch ein Bier nennen wollen. Wie kam es denn dazu? Weil dieses Noch ein Bier, das ist ja schon irgendwie so ein Sabaton-Meme, kann man sagen, ne?
Ja, also ich weiß nicht, ob es da verschiedene Geschichten zu gibt. Meines Wissens nach wird das, sagen wir mal, von ihrer starken Präsenz in Deutschland auf deutschen Festivals und diversen Gigs, die hier gespielt haben. Und ja, Joaquin ist jetzt auch nicht jemand, der da ins Glas spuckt und auf seinem Konzert auch schon mal gern das ein oder andere Bier trinkt. Und dann muss es wohl irgendwie dazu gekommen sein, dass ihn dann das Publikum dazu animiert hat, immer noch ein Bier zu trinken. Und dann wurde das irgendwann Mode. Und dann wurde das frenetisch von allen Fans bei jedem Sabaton-Gig ever immer und immer wieder gerufen. Und ich weiß auch gar nicht, ne, ob trinkt der Joaquin da eigentlich immer richtiges Bier. Ich meine, er müsste dann eigentlich nicht mehr stehen können.
Joy de Mayo, ne, sich mit Red Bull übergießen auf der Bühne, ne? So richtig.
Ja, ja,
so
genau.
Richtig True Metal. Spielt das noch eine Rolle heutzutage? Also ich habe die ewig nicht gesehen, keine Ahnung.
Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen, aber. Mit Schuld auch Corona, muss man sagen. Ne? Klar. Ich meine, das ist auch mit Grund, warum wir auf sehr wenigen Konzerten in den letzten Jahren waren. Jetzt geht es ja seit ein paar Monaten wieder weiter, was auch gut ist, dass Sachen wieder stattfinden. Ich habe jetzt seit Corona nicht mehr so viel sehen können, also eigentlich auch gar nichts, bis auf das kleine Festival, auf dem wir letzten Monat waren. Und
ist nicht kleiner als Simitziel.
Ja.
Da haben die übrigens auch gespielt, ne? Nur mal so, um mal einen Bogen zu schlagen. Auf dem Steam Ziel in damals in Bochum in der Matrix hatten die gespielt. 2007.
Ja, da war das noch Indoor, ne?
Ja, genau, die waren da jetzt 2 Jahre in der Matrix, davor waren sie im Spektrum und ja, auf jeden Fall da waren sie Headliner, da haben Kai und Hardy gefeiert. Was kann ich dir sagen? Ja. Weil die haben die für ein Apfel und ein Ei gebucht, als sie noch kein Schwein kannte. Und dann haben die einfach mal die Matrix ausverkauft mit irgendwie, keine Ahnung, 800 Leuten oder so. Ein Jahr später. Ja.
Ich glaube aber, ich habe auch gerade Unsinn erzählt. Ich meinte, wir hatten die 2007 auf dem Queens of Metal Festival gesehen. Ich glaube, das dürfte es auch mittlerweile nicht mehr geben. Es müsste 2009 gewesen sein. Ich glaube nicht, dass wir 2007.
Ja, wir waren 8 und 9 auf dem Queens of Metal.
8 und 9, nee, da waren sie 2008, glaube ich, ja. Da. Das könnte richtig sein. Ja, auf jeden Fall noch ein Bier. Also ich nehme an, dass es heute noch eine Rolle spielt. Man könnte sich ja mal wieder irgendeinen Live-Mitschnitt aus deutschen Hallen angucken und keine Ahnung, ob das auch noch in anderen Ländern gebrüllt wird, aber das ist halt so ein Ding, ne? So ein Trademark mittlerweile auch und eigentlich auch von keinem Gegner mehr wegzudenken. Soweit ich mich erinnere, zuletzt hatte ich sie gesehen auf dem Bang Your Head Festival, das müsste aber jetzt auch schon fast 4 Jahre her sein. 4 oder 5 Jahre, da waren sie da, da war das noch aktuell, dass das gerufen wurde. Ne? Und ja, okay. Auch da könnte man wieder fragen.
Ich dachte, das wäre weg.
Hm? Bitte?
Ich dachte, das wäre weg. Also ich dachte, das wäre so ein Ding aus der Frühzeit von Sabaton und das wäre dann irgendwie so ab 2010.
Nö, es hat sich noch relativ lange gehalten. Also ich meine, reicht ja schon, dass irgendeiner auf die Idee kommt, der vorne steht und anfängt laut zu brüllen, während gerade vielleicht eine kurze Pause zwischen 2 Songs ist, ne? Und dann hast du natürlich den ganzen Rest, der dann mitbrüllt. Ne? So ist es natürlich. Ja. Das wird wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Ich weiß auch gar nicht, kommt mir manchmal auch so vor, dass der Sänger da doch selber manchmal anstachelt, ne, und fragt, ob er noch ein Bier trinken soll. Also, ich meine, verkauft sich halt ganz gut.
Ja, mein Gott, das ist ja ein Trademark, ne? Ist ja nicht schlimm.
Ich habe noch nicht so viel raus, deswegen nicht noch ein Bier, aber noch einen Schluck würde ich mal nehmen.
Ich habe mein erstes leer. Ich muss gleich noch was
holen. Tatsächlich. Ja, ich bin ja auch nur am Sabbeln gerade. Ja, schmeckt immer noch nicht. Ja. Ja, wo waren wir? Bei der Metalizer, ne? Ja, die kam dann 2007 raus. Dann haben wir Sabaton, glaube ich, auch zusammen mehrere Male live gesehen. Du bist ja oft mitgetingelt, ne? Wenn unser kleiner privater Fanclub losgezogen ist, um in 3 Städten hinterher zu reisen, um alle Konzerte mitzunehmen. Und ja, 2008 dann für mich eigentlich so der Gipfel, der Zenit, könnte man sagen, mit The Art of War haben Sabaton noch ein ganz fantastisches
Album. Ja, stimmt, das war gut. Ja,
das ich war weiß gut, auch ja. nicht, ob man das Konzeptalbum nennen kann. Du kannst, glaube ich, jedes Album von Sabaton Konzeptalbum nennen, weil die Band ja an sich Konzept ist, ne? Das Konzept Krieg hat. Aber das war ganz interessant. Es beginnt ja mit Sun Tzu Says, ne? Es bezieht sich auf dieses alte...
Ach, das Hörspiel, ne? Ja, nee, wo immer zwischen den Songs immer so ein Blödsinn.
Ja, ja, genau, von, so Zwischenpassagen zwischen den Songs, ne? Und ja, bezieht sich auf das Buch, ne? Die Kunst des Krieges, ne, von Sun Tzu, so einem alten, weiß ich nicht, japanischen,
ich glaub, Chinesen, war der, ne?
Chinesen, ja, naja, chinesischen Strategen, der dieses Buch geschrieben hat. Und ja, da werden halt so Zitate zwischen den Songs mal so eingeflossen. Und ja, ist ganz cool, ist jetzt nicht essentiell, aber ja, toll an dem Album ist einfach, dass fast jeder Song drauf ein Hit ist, ne? Also ich finde das Album einfach heute auch noch ziemlich gut. Ich höre es auch noch ganz gerne, wo, weil so manche Songs, wenn du die natürlich da 3000. Mal hörst, wie Fear of the Dark, dann legst du privat wahrscheinlich eher seltener auf, ne? Aber hier immer so Price of a Mile, ne? Und toller Song, Cliffs of Gallipoli, so kam, glaube ich, auch als Single raus.
Ja, den muss ich auch mal als erstes denken, tatsächlich. Also ja, ja. Generell, wenn ich an Sabaton denke, so ne, neben hier, wie hieß der, Metal Crew und Metal Machine, nee, hießen die so,
ja,
die beiden?
Ja, ja, auf der Primo Victoria hatten wir die Metal Machine drauf gehabt und auf der Atero Dominatis die Metal Crew. Und die wurden dann ja meistens manchmal abwechselnd als letzter Song des Abends dann performt. Und,
ja, oder als Medley, ne?
Ja, also genau, ist ein, als Medley performt und ja, wem das jetzt nicht sagt, ne, Metal Crew ist halt ein Song, der besteht halt aus der Aneinanderreihung von Bandnamen, kam dann so richtig tolle Sachen raus wie Kiss the Queen in Crimson Glory. Das ist doch schon geil, oder?
Mitchell.
So eine Line zu schreiben, das ist doch schon irgendwie geil.
Ja. Und wenn du das mal ein bisschen Abstand heute hörst, dann packst du dir auch an den Kopf. Aber ja, ich habe ihn letztens irgendwann nochmal gehört und dachte, oh mein Gott, das ist aber auch schon um jeden Preis, ne? Muss das passen. Ja,
ja, und ja, Machine ist dann, glaube ich, aus Songs, ne? Songnamen besteht da doch größtenteil.
Ja, ich weiß gerade nicht. Ja, ja, wahrscheinlich, ja.
Da kam dann irgendwann noch ein Dritter dazu, der Metal Ripper dann auf dem Nachfolgealbum, ja. Da kommen wir gleich zu. Jetzt sind wir gerade noch bei The Art of War. Da kann ich mich dran erinnern, The Art of War hattest du dir dann irgendwann mal aus den später releaseden Rearmed-Versionen hattest du gehabt in deiner alten Bude in Gelsenkirchen, kann ich mich erinnern, dass du die mal freiwillig geholt hast.
Ja. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, warum ich ausgerechnet die Version hatte. Ich habe damals, glaube ich, immer relativ viel Gebrauch gekauft, so
in irgendwelchen Second-Hand-CD-Läden. Ich glaube, die andere hast du gar nicht mehr bekommen. Ne? Das hat ja auch damit was zu tun, dass die das Label gewechselt haben, aber dazu dann auch gleich mehr. Na, auf jeden Fall 2008 die The Art of War. Ja, so würde ich sagen, heute mein persönliches Lieblingsalbum. Ja, weiß ich nicht, schwer. Manchmal sind auch die Atero aufgrund der Historie, weil es mein erstes Album war, was ich von denen gehört habe und mir dann auch gekauft habe. Und ja, aber das Album kann ich auch heute noch empfehlen. Ne? Wer so generell noch mit der Band was anfangen kann und sich an die Melodien nicht stößen, an der Thematik. Und natürlich heute als Rearmed-Version vorwiegend nur zu bekommen mit tollen Bonus drauf, Swedish Pagans, der auch, glaube ich, fest ins Live-Set. Ja, ja, der gehört mittlerweile das fest ins Live-Set. Kriegst du sonst nur auf den Live-CDs. Ich habe mir die nicht mehr geholt, die Rearmed-Version. Und, aber ich habe die limitierte Erstausgabe. Da war, glaube ich, auch von Sun Tzu so eine kleine Aufgabe von dem Kunst des Krieges war da drin. Als Bonus.
Ah, okay.
Ja. Ja, 2008 The Art of War, dann ging es 2009 auf großer Tour und ich glaube, da habe ich Sabaton relativ häufig gesehen und da waren sie mit Hammerfall unterwegs und wir unter uns ja meistens gesagt, Hammerfall ist die Nachband von Sabaton, weil wir da hingefahren sind, um Sabaton zu sehen. Ja. Weiß gar nicht, ich fand ich sogar mal früher abgehauen sind, weil wir keinen Bock mehr auf Hammerfall hatten. Heute würde ich es nicht mehr tun. gerade auch einen Auftritt von Hammerfall von Bang Your Head gesehen, großartige Band. Weiß ich gar nicht, wo uns die dann nicht mehr per se angetan hatten, aber waren auf jeden Fall mit Hammerfall auf Tour und da kam auch wieder ein großer Umbruch und zwar haben die das Label gewechselt und sind zu, na, wo sind sie hin?
Nuclear Blast, wo denn sonst?
Ja, ne, natürlich, ne, das, warum passt das so gut?
Ja, komisch. Wenn es eine Band gibt, die auf Nuclear Blast gehört, ey.
Das hattest du auch schon mal von Battle Beast gesagt.
Ja, aber ohne Scheiß, ne? Danach kam der ganze Krimpel ja auch da, ne? Also, ja. also Nuclear Blast so vom Ruf her, ja, die passen einfach hin, ne? Also, ja ist ja auch egal. Also ich meine, Nuclear Blast, ich will die jetzt auch nicht schlecht machen, die haben auch echt richtig geile Bands drauf, keine Nein. Frage. Und,
ja. Und auch tolle
Ist ja schon so der Major.
Also ich will es ja auch gar nicht schlecht reden, ne? Natürlich, wie du schon sagst, so ein Major-Label, relativ fette Pakete, die du da bekommst. Ist nicht immer unbedingt was Schlechtes, ne? Steckt auch Geld hinter. Kannst natürlich viel und gutes Geld in eine Produktion stecken. Es muss nichts Schlechtes sein, ne? Außer, wir reden jetzt hier vielleicht vom Black Metal. Da bist du dann erstmal unten durch, wenn du bei Nuclear Blast unterschreibst. Aber passt in der Tat sehr gut, ne? Wenn du ein großes Konzept hast, ne? Also vielleicht auch damit kommerziell erfolgreich sein willst, also mehr als eine Hobbyband bist, ne? Und deine ganze Passion im Blut da reinsteckst, ne? Dann ist das vielleicht nicht der schlechteste Weg, den die da gegangen sind. Und ja, die haben bei Nuclear Blast unterschrieben und wollten eigentlich in diesem Jahr 2009 auch eine DVD rausbringen. Die kam dann aber nicht. Ich glaube, die haben es irgendwie mit der Aufnahme versaubeutelt und auf jeden Fall konnten die in diesem Jahr noch keine DVD rausbringen. Mittlerweile gibt es ja mehr als genug. Viel mehr gibt es dann auch da gar nicht so zu sagen. Und dann kam auch schon Coat of Arms raus, das Album. Das hat mir dann nicht mehr so gut gefallen. Also, wenn ich sagen, dass ich da raus war, ich habe es gehört, ich fand es okay, habe da so meine Songs gehabt, die mir gefallen haben. Fand ich halt im Vergleich zu dem grandiosen The Art of War zuvor nicht mehr ganz so stark. Ne? Auch hier hat man sich dann, fand ich, schon wieder so ein bisschen wiederholt, auch gerade was das Textliche so ein bisschen angeht. Aber natürlich trotzdem gute Songs drauf. Wenn man mal die Thematik unter den Tisch fallen lässt, ist Fallen in Solution ein Song, der funktioniert. Live auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Sonst die Highlights. White Dead fand ich, hatte einen schönen treibenden Beat nach vorne gehabt, hat Spaß gemacht. Und dann noch der dritte Medley-Song, Metal Ripper, der aber für mich der deutlich schwächste der drei Medleys ist, die gemacht haben. Und
ich glaub, was hat der denn so für ein inhaltliches Konzept?
Kein ganz festes. Ich glaube, das sind abwechselnd teilweise Ausschnitte aus Songtexten, aber es kann auch schon mal ein Song selber sein, der dann als Floskel da eine Rolle spielt. Fand ich jetzt im Vergleich nicht so stark, ne? Wenn du überlegst, Metal Crew oder Metal Machine, naja, das waren natürlich ganz, ganz starke Sachen, aber Metal Ripper haben sie auch nicht so oft gespielt zu der Zeit, wo ich sie da noch gesehen habe. Ich glaube, einmal habe ich den live gehört, danach wurde dann auch eher wieder Metal Machine oder Metal Crew oder halt ein Medley draus, ne? Performt zum Ende hin. Ja, wie gesagt, Coat of Arms hat mir da schon nicht mehr ganz so gut gefallen, aber es war noch okay, ne? Also da habe ich die Band für mich persönlich noch nicht so unterm Tisch fallen lassen, hatten ja vorher, fand ich zumindest, ganz gute Alben gemacht und das war dann der Output aus dem Jahr 2010. Wie ging es weiter? Dadurch, dass sie bei Nuclear Blast unterschrieben haben, kam dann diese Rearmed-Version raus von allen vier vorherigen Alben, die sie released hatten. Also Primo Victoria, Atero Dominatus, die Metalizer nochmal und die Art of War. Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich eine rechte Geschichte gewesen sein, oder? Also vom rechte-technisch vorher bei Black Lodge gewesen, jetzt bei Nuclear Blast, konnte Blast wahrscheinlich die Alben so, wie sie waren, wahrscheinlich nicht einfach so neu veröffentlichen, ne?
Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, ich habe die Alben aus der Zeit tatsächlich fast alle in der Rearmed-Version. Ich bin mir gerade nicht sicher, müsste ich nachgucken, aber ich glaube, ich habe die tatsächlich fast alle in den Nuclear Blast-Versionen und die haben sich ja jetzt auch nicht so wahnsinnig unterschieden, ne?
Also nee, es gab eine ganze Menge, relativ viel, ich glaube 4 bis 5 Bonus-Songs
pro
Scheibe. Ja, das konnte sich schon lohnen. Nicht immer ganz so super geile Sachen wie Swedish Pagans. Ich glaube, auf einer war auch die schwedische Nationalhymne, sonst noch diverse Cover. Ich meine, ist ganz nett, ne? Wenn man es sich aussuchen kann, nimmst du natürlich die CD, wo mehr drauf ist. Oder halt, wenn du Glück hast, da noch irgendeine besondere Edition zu bekommen, vielleicht fürs gleiche Geld, was aber meistens halt nicht der Fall ist, ne, dann nimmst du halt die, wo du den höheren Mehrwert von hast. Aber spricht aber nichts dagegen. Ich glaube, heute kriegst du auch nur noch neu die Rearmed-Version, was jetzt auch nicht schlecht ist. Ne? Wie gesagt, die Reamp-Versionen werden released. Ja, und 2012 Carolus Rex, ein relativ ungewöhnliches Album, weil man hatte Sabaton.
Das letzte, was ich mir gekauft habe.
Ja, tatsächlich.
Danach war ich raus. Ja, danach war ich raus, hatte ich keinen Bock mehr. Und ich fand das gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Also
ich
nee, tatsächlich.
Okay, das, so der Titeltrack und so waren ganz geil, aber.
Das hat mir auch wieder deutlich besser gefallen als Coat of Arms. Ne? Reichte für mich natürlich nicht an die älteren Werke ran, wie die Atero oder die Art of War oder auch die Primo Victoria. Aber ich fand die Carolus Rex, da waren sie wieder auf einem guten Weg, weil sie sich da mal nicht komplett wiederholt haben. Da haben sie mal was Neues probiert. Ich fand es relativ, ja, was heißt mutig, ne? Aber man ist mal auf eine andere Idee gekommen und hat das Thema Krieg mal etwas in die Vergangenheit gepackt und geht es ja primär um Karl den Siebten, Karl
Gustav. Den einen komischen Gustav, König aus Schweden.
Gustav Adolf, genau, der Dreißigjährige Krieg, 1618 bis 48.
Ja.
Das ist so die Hauptthematik von dem Album und waren noch ein paar gute Songs drauf. Lion from the North, ist ganz gut mit eingestiegen nach dem Instrumental. Gott mit uns fand ich ein klasse Song. Aber was sagst du zum Titel?
Ja, also ich weiß gar nicht, also ich finde den Titel finde ich eigentlich okay, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich finde auch das Album insgesamt ganz okay, aber da fing es halt tatsächlich an, so ein bisschen beliebig zu werden. Ne? Mhm. Für mich, also da ist es halt alles irgendwie so gleich geworden.
Also ich will jetzt nichts Falsches behaupten, aber ich meine auch Gott mit uns, war das nicht etwas, was auch irgendwie bei Wehrmachtssoldaten auf den Stiefeln irgendwie stand?
Ach so, den Titel meintest du? Ach so,
ja, ja.
Achso, ich dachte, du meinst jetzt den Albumtitel. Okay.
Nee, nein, 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 Carolus Rex ist schon gut gewählt, denke ich.
Ja. Ja, kann man machen, ne? Also, ich meine, warum nicht? Also, ich wüsste jetzt nicht, dass das irgendwie groß belastet wäre, aber kann sein, da habe ich keine Ahnung.
Nee, es nimmt ja auch keinen direkten Bezug zu drauf, ne? Aber hat immer so einen etwas bitteren Beigeschmack, finde ich, wenn sowas aus. So eine Zeit kommt. Aber gut, den Song an sich fand ich sehr, sehr gut.
Ist halt Krieg, ne? Also das ist halt immer genau die Grauzone, die ich bei Sabaton immer so schwierig finde, ne? Das ist halt diese komische Heldenverehrung. Und dann hast du halt ganz schnell dann irgendwie, Final Solution halt, ne? Also ernsthaft. So. Das ist ja nicht mal Krieg. So. Also, warum macht man sowas?
Ja,
aber ja, okay. Ja.
Definitiv. Ja, und auch ganz stark Lifetime of War, ein Song über den 30-jährigen Krieg. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Man, viel älter sind die Menschen ja früher auch gar nicht geworden. Ne? 30 Jahre in Europa Krieg, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Ja, auch wenn die Situation gerade hier etwas angespannt ist. Ne? Aber
das, ja, wir sollten vielleicht tatsächlich mal aus zeitdokumentarischen Gründen einmal festhalten, wir nehmen auf am 15. Oktober 2022 nur, dass ihr es einordnen könnt. Also, falls irgendwelche Alben von Sabaton nicht besprochen werden, die in 15 Jahren erscheinen, dann da liegt es daran, dass wir halt 15 Jahre vorher aufgenommen haben.
Ja, an die Überlebenden dieser Zeit.
Fand ich übrigens, kurze Abschweifung, als der ganze Scheiß in der Ukraine losging, fand ich auch relativ spannend zu sehen, dass Sabaton da für mein Gefühl nicht wirklich drauf reagiert hat. Also es war eine der ersten Sachen, die ich gecheckt hatte, so, was sagt ihr jetzt, Guys? So, ne?
Mhm.
Also die ganze Zeit hier irgendwie schön über Krieg singen und hier Glory und bla bla bla. Und und jetzt ist die Scheiße vor der Haustür, ne? Ich meine, Schweden ist jetzt auch nicht gerade weit weg von Russland.
Mhm. Und, ja, zumal es ja auch Bands gibt, die ein klares Statement gesetzt haben, ne? Wenn ich hier erinnere vom Rockhard Festival dieses Jahr, Asphyx, ne?
Ja.
Haben da eine ganz klare Ansage gemacht, ne?
Das kann durchaus sein, dass Sabaton das auch irgendwo gemacht haben, aber also zumindest irgendwie war es jetzt nicht so, dass ich den Eindruck hatte, dass die sich zumindest zeitnah in irgendeiner Weise zu geäußert haben. Korrigier mich, vielleicht haben sie es mittlerweile gemacht, aber ich bin nicht auf Facebook unterwegs und verfolge die Band jetzt auch nicht so, dass ich das irgendwie mitgekriegt hätte. Kann sein, dass sie sich da irgendwann mal zu geäußert haben und gesagt hätten, ja, wir wollen nur drüber singen, aber wollen da eigentlich nichts mit zu tun haben. Kein Plan. Also kurzfristig kam auf jeden Fall nichts. Ich meine, es kam irgendwann mal was, weil dann hauen die auch noch irgendwie das aktuelle Album raus, zu dem du gleich kommst, was dann auch noch so einen geilen Titel hat, ne? Und ja.
Wie findest du das denn persönlich, wenn sich Musiker beim Gig äußern zu solchen Themen? Ist das gut? Ist das wichtig?
Definitiv. Definitiv. Also ganz grundsätzlich wenn du eine gewisse Reichweite hast und du hast eine Einstellung zu gewissen Themen, dann kannst du die auch äußern. Und gerade bei so einer Sache, da gibt es ja eigentlich keine zwei Meinungen zu. Also, ja, gibt es schon, aber ich glaube ja auch, dass die grundsätzlich auf der richtigen Seite stehen und da könnte man dann auch durchaus mal ein Statement setzen.
Ja, wobei es ja auch genug Vertreter, sag ich mal so, in Metal-Kreisen gibt, die sagen halt, Metal sollte nicht politisch sein. Ne? Und das sehe ich halt überhaupt nicht so, zumal die Geschichte ja auch eine andere ist, gerade wenn du guckst, Thrash-Metal ist oft hochpolitisch. Ne? Das passt jetzt mit Sicherheit ja, nicht überall rein, ne? Aber ja, also ich finde auch schon, dass es gut und wichtig ist, auf sowas hinzuweisen, Flagge zu zeigen. Ne? Und,
weißt du, das Ding ist, wenn Hammerfall oder Blind Guardian, die jetzt in ähnlichen Sphären unterwegs sind, oder meinetwegen Edguy, ne, wie Sabaton, wenn die sich zu solchen Themen nicht äußern, dann ist das erstmal okay. Weil, warum sollten die? Also die müssen sich ja nicht zu jedem Scheiß äußern. Ne, nee. Aber so eine Band wie Sabaton, die halt den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich mit Krieg auseinanderzusetzen, die könnten da was zu sagen. Aber wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Kann sein, dass sie das gemacht haben. Ich will denen da jetzt nichts unterstellen. Möglicherweise haben sie es. So. Mhm.
Ja. Ja, schwierig, aber da sehe ich ganz genauso. Ne? Also hätten sie ruhig machen können. Ich meine, ist jetzt vielleicht nicht schlimm. Oder wir haben es einfach nicht mitbekommen. Ich meine, es gibt ja auch sehr viele Auftritte, die ich nicht kenne.
Schon ja, hier Großteil. Mal Call to Action an beide Hörer, die wir wahrscheinlich haben werden. Wenn ihr da irgendwie was, ihr da irgendwie was wisst, wir haben den Twitter-Handle Open the Off. Postet doch einfach mal was drunter. Also wenn ihr sagt so, ey, ihr Vollidioten, die haben sich doch dazu positioniert, hier, ne, schreibt mal einen Link oder ne, sagt uns mal, wo wir dazu was finden können, weil ich will denen da jetzt auch nichts unterstellen. So, ich hatte halt nur tatsächlich, ich glaube am 24.02. hatte ich da nachgeguckt, das war eine der ersten Reaktionen und da hatte ich halt nichts gesehen und kann sein, dass dann im Nachgang da was kam.
Ja, wo du gerade nochmal hier den Titel unseres wunderschönen Podcasts erwähnst, wir haben gar nicht genau erklärt, wo der herkommt. Wollen wir das noch tun? Ich meine, sonst die Leute, wir sind blöd.
Oder falsch geschrieben. Damit hätten sie grundsätzlich auch recht. machen wir irgendwann mal. Wenn du auf die Homepage gehst, dann brauchst du über den Titel oben hovern, dann siehst du eh, wo der Scheiß herkommt. Aber da, wir haben ja noch ein paar Themen in der Hinterhand, über die wir in den nächsten Wochen mal reden wollen. Und da gibt es, glaube ich, bessere Gelegenheiten als jetzt. War ein bisschen spannend.
Ja, hat auf jeden Fall eine ganz kleine, lustige Geschichte steckt dahinter. Und aus diesem Grund haben wir es dann, glaube ich, auch für das Finale entschieden. Ne? Nicht, dass nicht andere Sachen noch im Gespräch gewesen wären, aber den fanden wir, glaube ich, ganz gut. Und wie gesagt, verbinden wir halt auch was mit. Aber lass uns mal zurückkommen zum Thema Sabaton. Carolus Rex, auch noch bemerkenswert, das ist das erste Album, was dann auch nochmal in schwedischer Sprache von Sabaton veröffentlicht wurde. Also gab es dann in drei Versionen, glaube ich, oder nicht noch mehr. Ein Doppelalbum, ne? Einmal mit den englischen Texten, dann einmal auf Schwedisch, was auch ganz gut tönte. Und dann einmal nur auf Englisch und nur auf Schwedisch. Ich glaube, ich habe aber auch nur die einfache Englische, weil ich mir das Album tatsächlich erst im Nachgang geholt habe. Ich habe das gar nicht zum Release gehabt. Und dann irgendwie günstig mal für 8 € oder so beim Saturn geholt.
Ich bin mir nicht sicher. Ich schaue mal gerade nach. Ich glaube, da kann ich pausen. Ich glaube, ich hatte mir irgendeine Special Edition geholt. Und da sind 23 Songs drauf. Yep, da sind tatsächlich beide Versionen, also die englische und die
Ja, dann wirst du das zwei CD-Album haben. Ja, es muss mindestens drei Versionen von dem Album gegeben haben, wenn nicht noch mehr.
Guck mal, hier Twilight of the Thunder God war da noch drauf, deswegen ist das 23. Hm. Also das ist nur auf der englischen Version scheinbar. Ja. Also hier das Amon Amarth Cover.
Ja. Ja, auf jeden Fall Carolus Rex fand ich wieder ein relativ schönes Album. Mal ein bisschen was anderes, da hatte ich mal das Gefühl, es geht da nicht wieder in Richtung Wiederholung. Und dann kam 2014 das Album Heroes raus. Diesmal, wie gesagt, Konzept ist ja immer so eine Sache, wenn wir eine Band wie Sabaton reden, da ist die Band Konzept und Konzept ist halt Krieg. Aber da geht es halt explizit um den Zweiten Weltkrieg in dem Album und ist auch das erste Album in komplett neuer Besetzung. Und zwar gab es ja dann, der große Knall ist halt nicht richtig, das hat ja nicht in der Band geknallt, sondern sind diverse Mitglieder ausgestiegen, haben dann Civil War gegründet. Eigentlich auch eine relativ coole Band, wenn man die Musik mag, mit dem, wie heißt er noch, der Sänger von Astral Doors. Habe ich auch das erste Album von. Auch ganz nett. Auf jeden Fall da halt nicht mit so einem Mammut-Tourplan. Und dann haben sich beide Bands ja auch schon mal, glaube ich, auf gemeinsamer Tour befunden. Ich weiß gar nicht, aber zumindest eine freundschaftliche Verbindung gehalten. Und erstes Album neuer Besetzung, Chris Röhrland und Tobbe Englund an den Gitarren. Hannes van Dahl wird neuer Drummer. Sagt dir der Name was?
Ja, die Scheißverbindung zu meiner Band habe ich auch gefunden. Du kannst gerne von mir aus jetzt schon rauskotzen.
Ja, in der Tat. Hannes van Dahl ist ich weiß gar nicht, Lebensgefährte oder Ehemann sogar, ne?
Von verheiratet.
Ja, haben sogar ein Kind. Zweites Thema heute ist ja Nightwish, ne? Deswegen haben wir hier wunderbar und eigentlich ganz ungewollt die Brücke geschlagen. Und
die sind verheiratet und haben eine Tochter, ich glaube 2017 geboren. Mhm. Also ja, genau, Flor Jansen, Nightwish-Sängerin, genau, und er halt, ja.
Mhm. Achso, was ich gar nicht erwähnt hatte, eigentlich schon zuvor, nach Carolus Rex, haben die Mitglieder schon bereits die Band verlassen, unter anderem, weiß ich nicht, ob man das jetzt heute aufgreifen sollte, Rickard Sunden, schwieriges Thema, der hatte ja, ist verurteilt worden, ne, wegen, es war glaube ich nicht häusliche Gewalt, es war glaube ich irgendwas sehr Unschönes gewesen mit Kindern.
Oh, das wusste ich gar nicht. Spannend.
Naja, es, wie gesagt, er war auch bei Civil War und ist aber glaube ich auch erst letztes Jahr oder so verurteilt worden. Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Wer Interesse hat, kann das ja nochmal recherchieren, aber das hat so einen etwas bitteren Beigeschmack. Er hat, glaube ich, auch immer stets seine Unschuld beteuert, ne, aber wohl rechtskräftig verurteilt. Und ich denke, ja, sowas super. Spricht dann ja auch oft für sich. Ne. Gut, mal wieder zu etwas schöneren Sachen. Heroes kommt raus, Konzept Zweiter Weltkrieg. Auch das Album fand ich jetzt nicht grottenschlecht.
Nee, alles gut, alles gut.
Achso, gut, gut. Das ist ein Einwand. Das
fünf Alben raushauen, um dann endlich mal Zweiten Weltkrieg zu machen.
Nee, ich meine, das Thema kam ja schon öfter mal vor, aber halt nicht komplett über ein Album getragen. Dann kam doch mal irgendwo ein anderes Thema. Aber also auf jeden Fall das Konzept, was dann dahinter steckt, hinter Heroes. Ich weiß nicht, das Cover zeigt, glaube ich, auch so eine Soldatenstatue in der normalen Version, gerade eine Flagge gehisst wird. In der Alternativversion, glaube ich, so ein großer Reichsadler vorne drauf. Hatte ein paar schöne Songs gehabt. Ein etwas ungewohnt harter Song für Sabaton-Verhältnisse, Night Witches. Schöner, würde ich sagen, sogar richtiger Heavy-Metal-Song. Ne? Gar nicht dieser gefällige Power-Metal, den sie sonst machen. Ne? Ein bisschen härter, fand ich ganz schön für den Einstieg. Null Bullets Fly, natürlich wieder ein Hit. Inmate 4859. Auch wieder so eine Schunkelhymne über Vernichtungslager. To Hell and...
Da kann ich nicht drüber lachen, aber es ist einfach so albern, ey.
Ja, ist es das tatsächlich oder ist es...
Ja, ich weiß nicht, das ist halt irgendwie, als wenn Helene Fischer so einen Kack macht irgendwie, ne? Das passt irgendwie nicht. So, das passt einfach nicht zusammen. So,
ja, also wie würde es klingen, wenn
du so eine One More Beer Band hast, ey, und dann so ein Kack da. Ja, keine Ahnung. Ist einfach zwiespältig.
Ja, aber halt auch wieder so schön catchy, ne? Deswegen ist mir der Song auch so in Erinnerung geblieben. Das sind einfach verdammt geile Hooks, ne? Song schreiben können sie auf jeden Fall, dass das immer so auch die etwas breitere Masse ansprechen kann, wenn man es denn zulässt, oder man mag es halt gar nicht, ne? Aber man lieber halt härtere Sachen hört. Tour Lamb Back, auch unheimlich eingängig. Auch kein schlechtes Album. Ich fand zum Ende hin die letzten Songs noch nicht mehr ganz so stark. Wie die ersten und gab es natürlich auch wieder mit diversen Bonus-Songs. Unter anderem, glaube ich, haben sie auch vom Forum The Bell Tolls von Metallica gecovert. Ist da nicht unbedingt immer meine Lieblingsversion, wenn Sabaton bekannte Songs nehmen. Nicht für dich, weil sie da einen komplett anderen Song draus machen, aber ich weiß nicht, Joachim klingt schon ein bisschen anders als James Hetfield. Ich weiß nicht, möchte ich nicht unbedingt einen Metallica-Song von Sabaton. Aber das ist sicherlich Geschmackssache, ne? Also, da Leute, die feiern es wahrscheinlich ab. Wo waren wir? Heroes, Konzept World War 2. Dann gab es auch 2016 die Heroes on Tour. Da gab es dann auch eine DVD zu. Und da gibt es auch wieder eine kleine Geschichte. Die erste DVD, die es mal gab, die konnten sie ja nicht rausbringen. Dann kam irgendwie ein Live-DVD. Da war so ein großes Schlachtschiff, ich glaube die Bismarck vorne drauf. Und das wäre dann jetzt die zweite DVD, die sie veröffentlichen. Und zwar gibt es da eine kleine Geschichte zu. Die haben zwei Konzerte mitgeschnitten. Einmal das Wacken 2015 und das Sabaton Open Air, glaube ich, in Schweden damals noch. Ja, da haben sie mal wieder die Aufnahme verkackt oder irgendwas war mit der Technik. Auf jeden Fall mussten sie dann die Spuren für dieses Konzert nochmal komplett neu einspielen.
Ja. Also fast live.
Ja, fast. Ja, mehr gibt es aber eigentlich auch gar nicht zu sagen. Dann kam auch schon das nächste Album raus, 2016, The Last Stand. Das hat mir, das ist so eins der Alben, wo ich zu Anfangs gesagt habe, da hörst du rein, fand ich so gar nicht schlecht. Gibt auch ein, zwei Songs, die ja überdurchschnittlich waren und ja, dann hört man es noch zwei, drei Mal und hat man irgendwie keine Lust mehr drauf, weil da dann schon wieder so viele Wiederholungen drin stecken. Also es hat mir rückblickend nicht ganz so gut gefallen. Titelsong ist natürlich ganz gut. Shiroyama, glaube ich, auch ein Song, den sie ganz gerne live spielen oder zumindest eine Zeit lang live gespielt haben. Der ist auch unheimlich eingängig. Ja, ist vielleicht so der größte Hit auf dem Album. Da gab auch wieder einen schönen Bonussong, diesmal von Judas Priest, Organs Blazing. Hat mir gar nicht so schlecht gefallen, das Cover. Ja, das war zu The Last Stand. Und viel. Was man vielleicht noch sagen könnte: die Verbindung von Flo und Sabaton hast du ja gerade schon selber aufgedeckt. Flo ist auf dem Album zu hören. Und zwar weiß ich jetzt nur bei dem Song Shiroyama auf jeden Fall im Background. Also, ich hätte es jetzt auch nicht rausgehört, wenn ich es nicht gelesen hätte. Ne? Aber tatsächlich muss Flo
ist auch nicht das letzte Mal, meine ich, ne? Dass sie zu hören ist. Ist sie nicht auf dem aktuellen auch zu hören?
Könnte gut sein. Da würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber es bietet sich ja auch einfach an, ne? Wenn du da noch.
Ja, klar.
Gute weibliche Stimme für den Background brauchst und sie zufällig Zeit hat, ne, dann kann man das ja mal machen, ne, die Ehefrau da mit reinnehmen und ja, einen guten Job machen lassen. Ne. Achso, und ja, es gab wieder eine personelle Veränderung. Gitarrist Englund geht und dafür kommt Tommy Johansson von der Band, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, Ryan Xeed, sind heute unter der Majestica unterwegs. Dazu als kleine Anekdote, ich habe ja mal für so eine kleine österreichische Online-Musikzeitschrift Reviews gemacht und da hatte ich tatsächlich meine Platte von denen auf den Tisch gehabt und die rezensiert. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, ob ich sie gut fand oder schlecht. Wahrscheinlich habe ich sie zerrissen. Ich weiß
nicht. Nee. Ich muss gerade noch mal kurz was richtigstellen. Du hattest das vorhin so ein bisschen defensiv gesagt, dass du gar nicht weißt, ob Jansen und Van Dahl, ob die verheiratet sind. Ich habe das so behauptet, als wenn das so wäre, aber das stimmt gar nicht. Das scheint tatsächlich so zu sein, dass sie nur liiert sind.
Wilde Ehe.
Ja.
Vollkommen Rupe. Vielleicht lohnt sich steuerlich nicht. Keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung. Nee, also da nochmal eine kurze Richtigstellung. Keine Ahnung, was sich hinter liiert verbirgt. Kein Plan. Ja. Also scheint nicht verheiratet zu sein.
Hüte, wer sich ewig bindet.
Ich habe heute auf YouTube tatsächlich ein gemeinsames Interview mit den beiden gesehen.
Ja?
Fand ich ganz witzig, ja.
Ich glaube, ich habe noch kein Interview vom Drummer gesehen. Muss ich mal reingucken. Und dann wurde es auch erstmal ein bisschen ruhig. Wir haben dann irgendwann das Jahr 2019. Bis dahin ist gar nicht so viel passiert. Ich glaube, Sabaton haben ein paar Festivals bespielt. Also irgendwo spielen sie ja immer mal. Und sei es in Schweden. Aber ich glaube, dazwischen gab es halt keine größere Welttournee.
Und die haben noch ein eigenes Festival, oder? Also
bitte?
Nicht nur eins. Die haben noch ein eigenes Festival, ne?
Fing mal als Sabaton Open Air an. Das war ja auch das mit der verkackten Live-Aufnahme von der DVD, von der Heroes on Tour.
Ach, das war das.
Ja, genau. Stimmt, und dann gab es dann ja irgendwann hier dann auch in Gelsenkirchen Amphitheater wie das Noch ein Bier-Festival. Machen wir wieder Noch ein Bier. Ich bin immer noch ein Bier. Das ist, wenn man zu viel schnabbelt.
Ja, ich sitze auf dem Trockenen.
Ja.
Wir müssen gleich in der Pause, muss ich dringend hier Nachschub besorgen.
Ja, wir nähern uns auch langsam dem Ende. Wie gesagt, wir sind ja auch schon
in das ist die historische 2000. Stunde meines Lebens, befürchte ich.
Ja, jetzt hat er gewusst, hat gesagt, ach, Mathis, redet doch lieber über Iron Maiden.
Oder irgendwas anderes. Oder über, keine Ahnung,
Stuhlgang oder so. Ja, ja, im Jahr 2019 und The Great War. Ne, zu dem Thema vielleicht auch noch das vorherige Album The Last Stand und The Great War habe ich beide in einem Earbook-Format. Weißt du, was das ist? Earbooks?
Ja, das ist doch irgendwie, dass du da noch irgendwie jede Menge Stuff bei hast, ne? Also irgendwie irgendwelche Bilder und Artworks und weiß der Geier was. Und
ja, genau, und die sind so unheimlich groß und passen in keinen Plattenschrank, in keinen
Regal rein. Von Black Guardian.
Ich weiß nicht, warum ich
mir immer wieder Guardian E-Books von dem vorletzten kaufe. Album.
Weil sie sehen halt unheimlich geil aus mit den Artworks und so, ne? Aber es ist halt maximal unpraktisch.
Ja, ist halt nicht ein CD-Schrank.
Ja, auf jeden Fall von beiden habe ich halt E-Books und auf jeden Fall das The Great War erscheint dann auch wieder im E-Book, habe ich entsprechend gekauft. Auch wieder wahrscheinlich in 100.000 Versionen. Ich weiß gar nicht, ob es das Album war, wo sie einen Panzer beigepackt hatten, den du kaufen konntest. Also jetzt keinen echten, sondern so ein Miniatur auch nicht, war schon wohl ein bisschen größer, dann für, keine Ahnung, 200 Euro oder was der Schmonsens gekostet hat. Ich kenne auch keinen, der hat. Aber es ist dann halt hier Nuclear Blast, ne? Dann werden auch schon mal so Pakete geschnürt, wo so etwas speziellere Sachen bei sind. Könnte man sich auch mal drüber unterhalten, über Sinn und Zweck, so von Beilagen, von Deluxe-Versionen. Ja, gut, schlecht.
Ja, das hat aber eine Perspektive, Mathis. Das wäre, glaube ich, echt mal ein Thema für sich, weil die Perspektive, die man da ja auf jeden Fall einnehmen muss, ist, warum machen denn das die Labels? Ne? Also warum klatschen die immer mehr Shit dabei? So, ne? Das ist, ich denke, dass das ganz viel mit der ganzen Streaming-Geschichte zu tun hat, weil
ja auch. Was ich dazu sagen kann, ist, dass natürlich, wenn so Alben rangiert werden, auf welchem Platz die jetzt jeweils in den Charts landen, zählt da der Gesamtumsatz, der mit so einem Album
gemacht wird. Ach so, wird, ja, ne? Spannend.
Von daher ist das steigt natürlich geil. Umso höher. Je mehr du für so ein Album ausgegeben hast. Ne? Von daher ist das
nicht
so interessant. Ja. Zumindest für eine Band, die überhaupt in diesen Chartregionen agiert. Ne? Ich meine, für einige Bands hören, ist es vielleicht uninteressant, ne? Aber für Sabaton vielleicht durchaus eine Perspektive. Wenn du halt davon genug verkaufst, ne, dann steigst du auch hoch genug ein. Dann sind wir eigentlich auch schon relativ am Ende der ganzen Historie. Ich überlege gerade, gibt es noch irgendwas Spannendes zu The Great War zu erzählen?
Ja, du hast nur ein Album, hast du nur unterschlagen, ne?
Hm, bitte, du hast jetzt gerade kurz weg.
Ich sag, du hast ein Album unterschlagen noch, ne?
The War. Ja, genau. Ich würde sagen, wir sind ziemlich am Ende. Ich habe gesagt, wir sind ganz am Ende. Okay. Aber genau, das wäre jetzt so das. Ich hätte nur überlegt, ob es noch irgendwas Spannendes zu der Zeit zu erzählen gibt. Ich glaube nicht, habe mir jetzt zumindest keine Notizen dazu gemacht. Und dann, das ist noch gar nicht so alt, 2021.
The War. Naja, 4. März. 4. März 2022.
Ja.
Nee, Moment, ist das da erschienen? Nee, nicht, dass ich jetzt wieder Scheiß erzähle. Ah nee, du hast recht. Nee, Aufnahme 2022, Veröffentlichung 4. März dieses Jahr, 22.
Achso, was ich vielleicht noch sagen sollte, wo wir gerade darüber gesprochen hatten, beim Album Heroes Konzept Zweiter Weltkrieg ist das jetzt bei dem Album The Last Stand und The War to End the Wars, die drehen sich beide ausschließlich um den Ersten Weltkrieg. Und das Vorgängeralbum wurde auch exakt 100 Jahre nach Ende des Krieges aufgenommen. Da sind sie ins Studio gegangen, 2018, und haben dann 2019 The Great War rausgebracht. Und 2021 dann halt der Nachfolger The War to End All Wars. Und das ist das erste Album, was ich jetzt noch gar nicht im Schrank stehen habe. Da wurde ja, ich meine, zwischendurch hatten wir auch Corona. Ne? Kam ja einfach mal so.
Dieser sei Dank, so, ne? Ich sag, dieser sei Dank oder Spotify.
Ja, auf jeden Fall. Und dann wurde im Oktober 21 der Song Christmas Truth released. Hast du mal das Video gesehen?
Wie findest
du? Den Song ja selber gar nicht so schlecht. Hab,
ich finde den Song nicht so gut und das Video fand ich irgendwie, naja, Sabaton halt, ne?
Ja, irgendwie zur Weihnachtszeit umarmte, verfeindete Soldaten, die Weihnachten feiern gehen. Ja. Naja. Ja, aber ich fand den Song soweit ganz okay, aber ja, das Album selber auch wieder, fand ich, sehr viele Wiederholungen drin, so über das, was man die Jahre zuvor gemacht hat, sehr viele Selbstzitate. Ich will jetzt nicht sagen, dass es, also ich finde nicht, dass es ein komplett grottenschlechtes Album von Sabaton gibt, aber es wird halt zunehmend unspannend, ne? Und warum soll ich mir dann immer und immer wieder Alben von einer Band auch kaufen, dann um sie physisch in meinen ohnehin schon zerberstenden CD-Schrank zu stellen, ne? Wenn man sie sich dann hinterher eh nicht nochmal anhört oder groß durchblättert. Ich meine, so bei so Sachen, wenn du so ein schönes E-Book hast mit ein paar tollen Artworks, da blätterst du vielleicht auch nochmal durch, aber für so eine normale CD. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Versionen dieses Album da wieder rausgekommen ist. Das sind ja mittlerweile immer mindestens 10. Aber ja, aber das ist jetzt auch gar nicht so der letzte Output. Ne? Jetzt hatte Sabaton die Tage angekündigt, irgendwie 3 EPs herauszubringen, weil man denkt, man müsste das Thema Erster Weltkrieg noch ergänzen. Da reichten dann die beiden Alben, die man vorher gemacht hat, nicht. Es bedurfte ganz dringend einer Ergänzung und das wollen die jetzt über 3 EPs lösen. Hätte es nicht auch einfach ein Album getan? Warum bringen die 3 EPs raus? Ich weiß es nicht. Mehr Kohle,
ja, spannend.
CD verkaufen verdient man ja eh nicht mehr so viel. Er gibt auch zum Song Fuzzer ein neues Video, hatte ich einmal reingeschaut. Das ist der erste Song, der jetzt von der ersten EP veröffentlicht wird, über Fritz Haber. Er hat einen Nobelpreis erhalten, weil er so ein waffenfähiges Gas erfunden hat. Ja, es wird nicht besser. Ne? Da könnte man nochmal Sabaton sagen, wo wir jetzt so mit der Diskografie durch sind. Wir sprechen ja schon relativ lange drüber. Deswegen vielleicht noch eine kleine schöne Anekdote. Ist aber schon ein bisschen älter, 2015, da hatte der gute Joachim eine Wette verloren. Und da musste er irgendwie 550 Kilometer zu Fuß zu einem Festival nach Trondheim laufen. Wurde unterwegs natürlich von diversen Fans unterstützt, verköstigt und versorgt. Aber das hat er auch durchgezogen. Ne? Und dann ist er durch Schweden gewandert. Ne? Ja.
Nicht schlecht.
Ja, fand ich jetzt mal so erwähnenswert. Da muss er erstmal durchziehen. Ne? Aber Eier hat er, ne? Das kann man wohl sagen. Auch beim Computerspiel waren Sabaton auch mal dabei. Namens Europa Universalis habe ich nie gespielt. Ich glaube, bei World of Tanks haben die auch so einen eigenen Tank. Dann immer so an uninteressanten Trivia-Facts. Nee, und das ist es auch eigentlich so, was ich hier zu Sabaton zusammengetragen habe. Und damit könnten wir wegen mir das Thema dann auch. Schaß wahrscheinlich schon mit den Hufen, aber dann können wir das Thema jetzt auch.
Auf jeden Fall super spannend. Danke, dass du da so eine Arbeit gemacht hast. Also ich hätte, glaube ich, nicht die Muße gehabt, mich so intensiv mit dieser Band zu beschäftigen.
Sie sind halt ein signifikanter Teil meiner musikalischen Biografie. Das hat ja auch Spaß gemacht. Vieles kannte ich auch schon, aber vergisst du ja auch über die Jahre, gerade so Details, ne? Irgendwie die Jahre jetzt gerade präsent hast, wann das was, welches Album kam, welcher Reihenfolge raus. Ja klar, musste man da nochmal nachlesen. Ne? Aber es hat auch Spaß gemacht, sich mal ein bisschen damit zu befassen. Das ist ja auch gesagt, mit Sinn und Zweck oder was wir so persönlich von dem Podcast haben, ist ja auch, man bildet sich einfach mal wieder in den Sachen weiter, die man ja eigentlich ganz gerne mag. Ne? Und schwelgt vielleicht auch nochmal so eine alte Erinnerung oder entdeckt neue Sachen für sich. Ne? Das ist ja auch jetzt nicht so uninteressant.
Ich habe tatsächlich noch ein, zwei kleine Ergänzungen. Und zwar hatten wir vorhin schon kurz angerissen, Sabaton waren 2007 auf dem CMHC-Festival. Mit den Veranstaltern sind wir befreundet. Und das war in der Matrix in Bochum. Und ich mache ja da seit 10 Millionen Jahren immer den Ansager. Und ich bin mir echt nicht sicher, ob ich mit denen persönlich geredet habe. Aber ich glaube ja. Ich glaube tatsächlich, dass ich die Backstage getroffen habe. Aber wie das so ist bei diesen Festivals, ich war wahrscheinlich voll wie ein Eimer und deswegen, ich kann mich echt kaum noch dran erinnern. Also woran ich mich definitiv noch erinnern kann, ist, dass sie die Bude einfach mal richtig abgerissen haben. Das
kann man ja, schon so live sagen. Hatte ich die Jungs auch schon mal gesehen. Mich sogar mit dem Joachim mal kurz unterhalten. Das war ein Konzert in Köln, haben die gespielt und das war dann, glaube ich, nach deren, oder das war vor deren Gig raus. Ich glaube, das war vor deren Gig. Da stand Joachim draußen und hat ein Bier getrunken und dann ist man mal kurz ins Gespräch gekommen. Ich glaube, ich habe dann noch einmal den Oberhausen auf dem Parkplatz draußen vor der Turbinenhalle gesehen, ein, zwei Worte gewechselt. zu der Zeit ging das, glaube ich, noch. Ich weiß nicht, ob die heute noch direkt bei den Fans rumrennen. Dann wird man den Herrscharen ja gar nicht her. Wahrscheinlich heute eher Backstage anzutreffen. Und ja, aber eigentlich netter Kerl, soweit man das noch
ein paar Worten beurteilen kann. Die hatten, ich glaube, es war 2005 oder ja, wahrscheinlich so, ja, nee, muss eher 6 gewesen sein. Da haben die auf dem Rock Hard gespielt und das Rock Hard hatte damals noch so eine kleine Bühne oben im Biergartenbereich. Und da hatten die gespielt und das war halt einfach viel zu klein, ne, für die damals schon. Mhm. Und da haben die direkt im Jahr danach dann nochmal auf der Hauptbühne gespielt. Ich weiß nicht, ob du da auch schon auf dem Rock Hard warst, keine Ahnung. Aber
welches Jahr war das?
Ich weiß nicht, 6, 7, irgendwie so um den Dreh, keine Ahnung, relativ früh.
Nee,
auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da haben die halt erst auf der Kleinbühne gespielt und das wurde denen halt absolut nicht gerecht und dann wurden die halt im Jahr danach, wurden die dann halt unten auf die Hauptbühne nochmal geschickt und ich finde, da könnte man schon relativ gut sehen, dass das, ja, wie die da einfach durch die Decke gegangen sind zu dem Zeitpunkt, ne? Das war einfach völlig geisteskrank. Mhm. So eine Band, die man irgendwie mit 200 Leuten im Parkhaus sieht in Duisburg und dann irgendwie 3 Jahre später oder ja, so zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich eher so ein paar Monate später, werden die auf einmal riesengroß.
Ja, und ja, dann kommen natürlich, wie du schon gesagt hast, viele Dinge zusammen und gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu, eine gewisse Beständigkeit in der Band, also auch wenn es hier und da mal wieder einige Besetzungswechsel gab, auch einen relativ krassen Bruch, ne, nachdem die Hälfte der Band weg war aufgrund des großen Pensums, Können gehört natürlich dazu, ne, du musst eine Musik haben, die einigermaßen, ja, massentauglich ist, ne, und das sind nun mal, ne, und die haben sich einfach halt den Arsch abgespielt.
Und eine kleine lustige Sache noch. Ich habe dieses Jahr auf dem Dong Open Air den ehemaligen, ich glaube, Gitar-Tech kennengelernt. Oder war er Bass? Nee, Bass-Tech war der, glaube ich. Der hat wohl irgendwie in Kanada wohl mal ein paar Gigs mit denen gespielt, weil der Bassist da irgendwie ausgefallen ist. Und da musste er irgendwie kurzfristig einspringen. Fand ich ganz lustig. War ein sehr netter Typ. Mhm. Und eine Sache noch, die ich recht witzig fand. Wenn man nach Sabaton und Steamy Steel googelt, ist der 4. Treffer direkt unser altes Metal-Magazin, was wir mal gemacht haben, metalconcert.de. Weil der Kai vom Steamy Steel ja halt drüber redet, dass sie da gespielt haben damals. Und aber das fand ich halt ganz lustig, wenn man so in der Kombination sucht, dann landet man halt bei uns. Ja. So, genau. Wir hatten uns ja als zweites Thema meine absolute Lieblingsband ausgesucht. Und im Gegensatz
zu Du hast es dir ausgesucht.
Ja, stimmt schon. Ich bin da ein bisschen anders rangegangen. Also vorweg, das ist auch immer noch meine absolute Lieblingsband. Da hat sich nichts dran geändert und ich stehe da auch zu. Viele sagen, Nightwish hat auch nichts mit Metal zu tun. Und naja, ich werde die, glaube ich, immer lieben. Ich werde die, glaube ich, bis ins Grab lieben. Ja, ich bin da ein bisschen anders rangegangen. Du hattest ja das sehr detailliert ausgearbeitet. Die Sabaton-Diskografie vor allen Dingen. Ich bin da ein bisschen anders ran und ja, so ein bisschen zur Geschichte von Nightwish, also so grobe Rahmendaten. Die ist eine finnische Band, wurden 96 gegründet und machen Symphonic Metal. Soweit erstmal die Sachen, die klar sein sollten. Mhm. Was ich bei Nightwish immer ganz spannend finde, die kann man so historisch, glaube ich, in 3 große Phasen ganz gut einteilen und oh Wunder, die decken sich mit deren Sängerin weitgehend. Also nicht so 100%, aber tatsächlich. Ja, aber also allein jetzt dadurch, dass sie eben sich so sehr über ihre Sängerin definieren, kann man da, glaube ich, schon sagen, dass das so die großen Phasen sind. Und die erste Phase wäre dann auch tatsächlich die mit Taya Turun von 97 bis 2005, bis sie gechust wurde. Und gegründet in Kite in Finnland. Und die wollten am Anfang gar nicht so das machen, was sie dann später gemacht haben oder wofür sie dann jetzt so berühmt geworden sind. Die wollten eigentlich so Lagerfeuermusik machen. Das sollte gar nicht so groß was mit Metal zu tun haben. Also Thomas Holopainen, der Chef und der Mastermind hinter Nightwish, der hatte gesagt, die wollten eigentlich eher was Akustisches machen und
ich wollte gerade sagen, die ersten Outputs, die es so gab auf der Demo, das war, glaube ich, auch rein akustisch, ne?
Ja, das ist auch auf dem ersten Album tatsächlich noch über weite Strecken. Also beim ersten Album Angels Fall First ist es auch so, dass es erst als Demo erschienen ist Und da gibt es eine ganz lustige Anekdote auf dem Release, als es nachher dann als Album rausgekommen ist. Da steht immer die Privatadresse von, also die damalige Privatadresse von Thomas Holopainen drauf, weil ja auf so ein Demo schreibst du halt deine Adresse drauf, ne, damit die Labels dich dann anschreiben und sagen können, so hey, hier, ne, schick mal mehr oder lass mal reden. Ne. Auf jeden Fall, das war halt ein Fehler. Das war einfach ein Versehen. Die haben einfach das Booklet genommen vom Demo und haben das wieder da drauf geblasen.
Heerscharen von Fans dahin gepilgert, wie zur Drachenschanze.
Ja, auf jeden Fall, also ich finde Angels Fall First, ja, sind da viele Balladen drauf, ne? Eine Sache, die da noch sehr outstanding ist, so in der Diskografie, ist, dass Holopainen da noch selber drauf singt. Das hat er danach nie wieder gemacht und ehrlich gesagt finde ich auch aus gutem Grund. Also da war er dann selbstkritisch genug, um zu sagen, mich hörst du nicht mehr auf irgendwelchen Alben. Ne? Also es gab dann irgendwie, es gab dann Re-Releases von dem einen oder anderen Song, wo er dann...
Ja, so also schlecht fand ich es jetzt nicht. Also wenn du ihn so singen hörst, so, es geht schon klar. Aber muss einfach sagen, spätestens mit Marco hatten wir natürlich auch einen deutlich besseren Sänger.
Ja, das fällt halt einfach total ab gegen Taya, ne? Also
ja, das sowieso.
Wenn du so eine ausgebildete Sängerin da hast und dann knödelt sich da irgendwie so ein Keyboarder da ein zurecht, dann geht halt, also ich finde, das geht schief, ehrlich gesagt. Das macht das Album jetzt nicht per se schlecht, aber die haben, wie gesagt, bei den Re-Releases dann häufig hier von den Sänger von, den Kako von... wie heißt das, Sonata Arctica, mit dem ist er wohl ganz gut befreundet und der hat das dann neu eingesungen dann später.
Welche Songs hatte Thomas gesungen?
Carpenter? Astro Romans, fällt mir da, ja, The Carpenter, Astro Romans und ja, noch irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, also war, glaube ich, die richtige Entscheidung, das nicht zu machen. Auf jeden Fall, als es als Album rausgekommen ist, hat man dann noch ein paar Songs dazu geschrieben und da merkt man dann schon, da kommen dann auf einmal auch die E-Gitarren so ein bisschen mehr. Also da wird es dann deutlich metallischer. Da hat man sich dann wohl mittlerweile dann entschieden zu sagen, naja, also wir sind eigentlich schon irgendwie eine Rockband, mindestens mal. Ne? Dann kam relativ kurz danach kam dann auch schon das zweite Album, die Oceanborn und die ist so eine Blaupause eigentlich, was so diesen Symphonic Metal angeht, ne?
Kann man sagen, also, das ist so das Nightwish-Album, wenn man eins haben muss, ist es das? Oder wie würdest du
Oceanborn? Also für mich persönlich ja, aber tatsächlich aus persönlichen Gründen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so wahnsinnig gut gealtert ist, also... Ich weiß nicht, wenn man da jetzt so heute einsteigen würde, ob man dann jetzt unbedingt mit Oceanborn da rein müsste, weil die sind da halt auch noch sehr anders. Ne? Also die.
Ja gut.
Die Keyboards da, ne, kein Orchester und so. Das ist alles noch so ein bisschen. Ja.
Man entwickelt sich weiter. Ne? Aber ich muss auch sagen, für mich persönlich auch halt, weil die Oceanborn zwar nicht im Jahre 98, aber 2001 rum auch eins der ersten Metal-Alben, die ich mir so selber bewusst aus freiem Willen gekauft habe. Also es ist auch so das Einstiegsalbum gewesen mit Nightwish.
Also ist für mich tatsächlich das Einstiegsalbum in den Metal, muss man sagen. Also das war das erste, was ich so bewusst als Metal wahrgenommen habe. Also klar habe ich vorher mal irgendwo Metallica oder so gehört, ne? Aber
ja,
nie nicht, so richtig Liga. Bewusst. Ne?
Ich war auch bei Viva in den 90ern.
Ja, die Anekdote dazu ist, dass ein Kumpel von meinem Vater, der war damals, der ist ein paar Jahre älter als ich, und der hatte so eine Heavy-Metal-Phase und die fiel genau da rein und der hatte dann meinem Vater auch eine Sicherungskopie davon, von dem Album gegeben. Und die habe ich dann irgendwann mal bei meinem Vater gefunden, habe die reingeschmissen und das Opening-Riff von Stargazers, so, da war es dann um mich geschehen. So, also das war wirklich so, das war so ein Erweckungserlebnis, kann ich echt nicht anders sagen.
Ja, wenn du sowas noch nicht gehört hast, das bläst dich einfach weg, ne?
Ja, ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt allerdings auch schon die Wishmaster raus war, also das Nachfolgealbum, oder kurz danach kam. Die kam ja da auch Schlag auf Schlag damals. Und die hatte ich mir dann auf jeden Fall auch zeitnah zugelegt. Und also die beiden Alben, die habe ich wirklich tot gehört. Die wirklich rauf und runter gehört. So, die, also da kann ich auch heute noch jeden Song auswendig. So, also,
legst du den noch öfter auf?
Hin und wieder mal. Also mittlerweile bei Nightwish eher so die neueren Sachen, beziehungsweise die so aus der mittleren Schaffensphase so, Aber ja, doch schon noch. Also die Wishmaster tendenziell sogar noch ein bisschen öfter als die Oceanborn, aber ja, da sind einfach großartige Sachen bei. Ne? Die hatten, da gab es auch männliche Vocals schon auf der, oder noch auf der Oceanborn. Und da hatten sie sich den, den damaligen Fintroll-Sänger geholt, den Tapio Wilska. Der hatte da die, so die Growls da reingebracht. Ne? Also,
ja, aber der kann ja nicht mehr singen, ne?
Da weißt du mehr als ich, aber ja, irgendwas war da. Ja, der hatte den,
ja, irgendwas hat er mit der Stimme. Ja, ich glaube, irgendwie sowas müsste ich nochmal nachlesen, aber er ist wohl halt irgendwie auch noch dabei. Ne? Er schreibt, glaube ich, noch Songs für Fintroll und auf Schwedisch, weil das trolliger klingt.
Ja, stimmt, die hatten ja dann irgendwie so einen anderen Hajo da, ne, als Nachfolger da, auch damals, ist auch schon ewig her. Naja, auf jeden Fall, das Album, das, also Oceanborn, wie gesagt, eins meiner absoluten Lieblingsalben, also das wäre so das Ding, wo ich sagen würde, das kommt mit auf eine einsame Insel, aber halt eben total aus persönlichen Gründen, weil das für mich so das Erweckungserlebnis war. Ne? Also das war wirklich so, dass so jetzt nenne ich mich Metal-Fan. Ne? Also ich wusste vorher nicht mal, dass es sowas gibt. So, ne? Und das, ich finde das so großartig, so diese, gerade so dieses, ja, dieses Wechselspiel zwischen dem extrem operettenhaften Gesang von Taya, der ist da, also da ist die wirklich noch richtig krass opernmäßig unterwegs. Und ja, und dann halt eben so auf, ich glaube, der singt nur auf zwei Songs tatsächlich mit der, der Wilska, aber das passt halt einfach richtig, richtig gut.
Also Taya hat eine richtig klassische Musikausbildung gehabt.
Ja, oder war das auch bei ihr mehr Taya hat, die hat sogar in Deutschland den Kram studiert in Karlsruhe. Nicht nur, die hat auch noch an irgendeiner anderen Hochschule das Zeug gelernt. Das ist auch eigentlich auch ganz witzig. So ein kleiner Fun-Fact. Taya hat ihre ersten Klavierstunden, also so, wo sie wirklich so ihre ersten Gehversuche so musikalisch gemacht hat, hatte die bei Thomas Holopeins Mutter. Die war Klavierlehrerin zu dem Zeitpunkt. Und also da war da tatsächlich auch schon eine Verbindung. Also muss dazu sagen, die Gründungsmitglieder, die kamen alle aus der gleichen Stadt, da irgendwie in der Nähe von Kite und finnische Namen, ey, erschlagt mich nicht. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. So, ne? Naja, auf jeden Fall bei der Mutter von Thomas hat sie ihre ersten Klavierstunden gehabt und sie hatte dann später dann an der Sibelius Akademie oder Academy und an der Hochschule für Musik in Karlsruhe studiert und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass mindestens dieses Hochschulstudium noch zu Zeiten von Nightwish lief. Also da war die schon mit Nightwish unterwegs. Das muss so Oceanborn Wishmaster Zeit muss das gewesen sein.
Also dann ist sie nach dem Studium nicht direkt erstmal auch in die Oper selber reingegangen und dann hat da, sag ich mal, Opern im größeren Stil aufgeführt und damit Geld verdient, sondern ist dann direkt über die Band dann ans Touren.
Soweit ich weiß, ja. Also ich weiß nicht, ob die jemals eine größere Opernkarriere hatte. Also die hat so als Jugendliche oder als Kind hat die vielen so Kirchenchören und oder generell in der Kirche gesungen. Aber die ist schon, also die hat jetzt nicht irgendwie die riesen Opernkarriere neben Nightwish hingelegt. Ne? Also die, das hat man ihr dann auch nachher vorgeworfen, als es dann zum Split kam, dass immer der Eindruck bei den Bandmitgliedern entstanden ist, dass sie eigentlich gar keinen Bock auf diesen ganzen Heavy-Metal-Zirkus hat. Ne? Also, dass das halt eigentlich so, ja, die ganzen blöden Metaller hier, habe ich gar keinen Nerv drauf, ich bin zu höheren Berufen eigentlich. Ne?
Ob das, naja, das ist, ging dann damals durch die Presse. Ne, als
das Split, also ob kam. Das wirklich so ist, keine Ahnung, also ist halt eine Diva, ne? Also, oder war sie damals aber, zumindest, ne?
Aber kann man sich eigentlich gar nicht so vorstellen. Ich meine, sie hat sich ja bewusst dafür entschieden, zu einer Zeit, wo Nightwish eigentlich noch ziemlich klein waren, ne? Und ist dann halt mit denen auf Tour gegangen und hat da halt keine andere Karriere angestrebt und da erstmal so ihren Weg gemacht, ne? Und
ja, den Leuten so überhaupt. Die war halt auch noch jung, ne? Kannst, zu dem ne? Zeitpunkt, ne? Also, wie alt war die, als das da losging? 20 oder so? Ja, so um den Dreh. Naja, auf jeden Fall, nach der Oceanborn kam die Wishmaster, finde ich auch gut, also ist auch definitiv eins meiner Lieblingsalben, werde ich allerdings auch, glaube ich, über alle anderen Nightwish-Alben auch noch sagen, deswegen, ne, also da wird so ein bisschen dran kritisiert, dass das sehr gleichförmig wäre und das stimmt auch tatsächlich, da sind ein paar großartige Songs drauf, so wie Dead Boys Poem und so, so ein sehr persönliches Ding von Thomas, aber ansonsten ist es schon... Ja, das ist halt Heavy Metal mit Operngesang. So, ne? Die, das haben die auch nicht erfunden, muss man sagen, ne? Also die, da gab es ja durchaus vorher schon andere Sachen, ne? Sowas wie The Gathering oder so, ne?
Ja, aber ich glaube, Thai hat das Ganze nochmal auf ein etwas anderes Level gebracht, ne?
Ja, die haben das halt sehr, sehr stark ins, ja, ins Zentrum eigentlich gestellt, ihres Schaffens, ne?
Ich meine, so gut Anneke von Gisbergen ist am Mikro, aber ich glaube, Thai ist da auch nochmal eine etwas andere Nummer, zumindest was diesen Stil so angeht.
Ja. Nach der Wishmaster, so mit den nächsten beiden Alben, die fasse ich mal so ein bisschen zusammen, die Century Child und die Once, da ist das auch so für mein Gefühl ein bisschen zurückgegangen. So, also klar, das ist immer noch so Female-Fronted-Metal-Kram, ne? Aber so dieser Opern- oder dieser operettenhafte Stil, der ist so ein bisschen zurückgefahren worden. So, da mögen andere Leute eine andere Meinung zu haben. So Sachen wie Nemo und so, ne, klar, das ist immer noch Operngesang irgendwie, ne? Aber das steht nicht mehr so stark im Vordergrund wie auf der Oceanborn. So
ja, Nemo war ja auch richtig fett in den Charts damals. Und das lief ja auch teilweise bei MTV und Viva. Die sagen rauf und runter, aber das haben sie immer mal gespielt. Ne? Und das Album war in Deutschland, glaube ich, ganz gut vertreten. Und
das war ein absoluter Chartstürmer. Ne? Also das war auch so der absolute Durchbruch. Und da haben die auch nicht mehr so erfolgsmäßig, war das auch schon so der Zenit, muss man sagen. Also das war wirklich absolut erfolgreich, das Ding.
Ja, vor allen Dingen auch der absolute Übersong drauf, Ghost Love Score. Ne?
Ja, genau. Ja, definitiv. Ja, da komme ich später auch nochmal zu dem Song. Naja, auf jeden Fall, aber nach der Once, nach der Tour, hat sich dann die Band von Taya getrennt. Und ich finde auch, also nachvollziehbar, aber nicht schön. Na, also die haben ein Konzert in der, jetzt kommt's, Hartwall Arena in Helsinki gegeben. Ich tue mich da mit der Aussprache so ein bisschen schwer, weil ich jahrzehntelang immer Hartwall Arena gesagt habe. Und jetzt war ich vor 2,5 Jahren mal in Helsinki und Hartwall ist halt irgendwie so ein Getränkehersteller da. Also, die stellen irgendwie Bier und Limonaden und so ein Zeug her und das ist halt irgendwie da so das Ding. Also im Prinzip ist das so deren König Pilsener Arena, wenn du so willst. Ne? Ist auf jeden Fall wohl schon ein bisschen länger da unterwegs. Also einen Namen gibt es da länger, der wird wohl nicht englisch sein. Also ich meine, ist auch ein Tee drin, von daher. Naja, auf jeden Fall, da hat man das Abschlusskonzert zu der Once-Tour gegeben und die Situation muss sich ungefähr so dargestellt haben, dass sie dann alle glücklich nach einem wirklich großartigen Konzert, was auch auf einer DVD festgehalten wurde und ein Jahr später veröffentlicht wurde, ist die Band dann wohl in die Umkleide und Thomas hat da ja dann einen offenen Brief in die Hand gedrückt, der von den vier Bandmitgliedern unterschrieben war, wo dann drin stand, wir haben keine Lust mehr auf dich. Und das
also Kündigung.
Ja, das war halt schon echt eine ziemliche Schlammschlacht auch damals. Also kann ich mich noch gut dran erinnern, weil ich war da halt auch schon echt ein paar Jahre Nightwish-Fan und das war nicht schön, also weil da wurden dann auch irgendwie Auszüge veröffentlicht und dann hat sie dann irgendwie dann ich glaube sogar zwei Briefe dann als Antwort drauf geschrieben. Die war halt völlig verletzt und halt auch zu Recht. Also das geht ja auch irgendwie nicht so eine Nummer, ne? Den Brief hatten die ja halt schon in der Tasche und dann so war, ne?
Ja. Wie kam es denn genau dazu?
Ja, also mit den Details schweigen die sich echt so ein bisschen aus. Und dann gab es natürlich auch noch viel so, viel so Gerüchte, dass Thomas irgendwie heiß auf sie war und sie ihn abgewiesen hätte und er dann aus verletztem Stolz sie dann irgendwie aus der Band schassen wollte und so. Und naja, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war dann erstmal ein ziemlicher Bruch drin. Die hatten allerdings zu dem Zeitpunkt auch schon den Marco Jettala an Bord. Am Bass und an den Vocals und das war, finde ich, schon absoluter Gewinn auch für die Band. Also einfach mal irgendwie einen festen männlichen Vocalist da drin zu haben, einfach super. Und vor allen Dingen dann so einen, ne, der es auch wirklich echt richtig drauf hat. Ne?
Es gab ja noch ein Live-Album dann Abgang mit Taya, ne? Die End of an Era. Ich meine, was es dann letztlich auch ist, ne? Das, die große Ära Taya geht zu Ende und
aber das war ja das, was ich gerade meinte. Das war mit dem Abschluss geht zu Ende Hartwall Arena oder Arena. Ah. Das war genau das. Und also das ist tatsächlich das letzte Mal, dass Taya mit Nightwish auf der Bühne stand. Und unmittelbar danach muss sie dann die Kündigung in die Hand gedrückt gekriegt haben. Von ihren Bandmates. Ja. Naja, dann war auf jeden Fall erstmal ein bisschen Pause und was heißt Pause? Aber dann hat man sich halt erstmal auf die Sängersuche begeben und hat dann ja, so knapp 2 Jahre später dann Annette Olsen dann bekannt gegeben. Mit der wurden 2 Alben gemacht, die Dark Passion Play und die Imaginarium. Gehen so ein bisschen unter, finde ich, in der Diskografie. Sind eigentlich echt coole Alben. Allerdings halt auch schon ein Stilbruch, ne?
Also ich meine, das ist so ein bisschen das, was auch bei Maiden passiert ist, so nach der ersten Ära, wo Bruce ausgestiegen ist oder ausgestiegen wurde. da kam ja Blaze Bailey in die Band und ich fand die beiden Alben, die sie mit Blaze gemacht haben, gar nicht mal schlecht, ne? Und die Songs, die er so eingesungen hat, die muss ich jetzt nicht auch unbedingt mit Bruce' Stimme hören, aber er ist natürlich dann immer... ja, das Problem, wenn du auf Tour gehst und natürlich auch die alten Gassenhauer spielen willst, ne, passt die Stimme dann so unbedingt zu dem, was man vorher gemacht hat. Und da wirst du wahrscheinlich auch gleich sagen, Annette bestimmt in dem, was sie tut, nicht schlecht. Eine ganz sympathische Frau, gute Sängerin, aber so Sphären, so ein Level wie Taya oder Flor später, das hat sie auf der Bühne nicht performen können.
Ist halt sehr anders, ne? Ist halt sehr anders und es ist halt einfach auch schwierig, dann halt wirklich diese Dinger, ne, so Stargazers oder sowas, dann halt auch zu singen, ne? Also, da hat die einfach nicht die Stimme. Die hat eher so eine Rockröhre so ein bisschen, ne? Also, klar kann die auch hoch und clean und super und so, ne? Aber das ist halt einfach was anderes, ne? Naja, auf jeden Fall, ja, die hatten ja dann mit Amaranth auf der Dark Passion Play dann auch nochmal einen ziemlichen Hit. Also ging ja dann auch trotzdem mal ganz gut. Ja, die wollten halt so ein bisschen tanzbarer auch werden und die hatten dann als, ich glaube, es war die erste Single, hatten sie dann Bye Bye Beautiful rausgebracht. Und das finde ich so ein bisschen, gerade so nach dieser ganzen Schlammschlacht irgendwie mit Taya. Also, können die noch tausendmal behaupten, dass das nichts mit Taya zu tun hat, aber ey, sorry, ne? Also, wenn ich so einen Song rausknall, ne? Bye Bye Beautiful, ne? Und dann mit so Textzeilen, ne? Wie, Did you ever listen to what we played? So. Ja.
Ja.
Also, ich glaube, ich
kenne die. Ich gerade sehr subtil Artin. Gewesen.
War halt nicht wirklich subtil. War irgendwie, fand ich irgendwie schwierig. So, also, hat mich auch damals ein bisschen gestört. Also, der Song ist ganz cool.
Aber cooler Song.
Tanzbar und so, ne? Aber so inhaltlich, naja. Muss nicht unbedingt.
Ist das eigentlich ein Kriterium, was wir an Metal-Songs stellen sollten? Sie müssen tanzbar sein?
Nein, bloß nicht. Also finde ich auch tatsächlich eine Entwicklung. Da war ich dann halt auch so ein bisschen, das war dann auch so die Zeit, wo ich dann auch bei Nightwish so ein bisschen Abstand auch genommen habe, weil mich das halt auch genervt hat. Ne? Dieses Ganze so, wir wollen halt in die Charts, wir wollen in die Discos, so, da hatte ich auch keinen Bock drauf.
Das, ja, es wird halt fast Popmusik, ne?
Oder also das Dance ist ja mit der Imaginarium ist das ja auch schon wieder deutlich besser geworden, ne? Aber zumindest so die Dark Passion Play, die fand ich da schon hart.
Also wurde die Imaginarium war nicht so ganz nicht meins. Irgendwie verfilmt? Oder greife ich dir da gerade vor?
Was ist
die? Die Imaginarium, gab es da nicht in den Kinos irgendeine Verfilmung? Also mit so Kunstvideos oder irgendwie sowas? Ich habe das irgendwie in Erinnerung. Es gab da irgendwie so einen audiovisuellen Output von der CD, bin ich mir ziemlich sicher.
Da fragst du mich echt zu viel gerade. Also kann gut sein, wenn es jemand weiß, hier, ne, Twitter und so. Ich weiß es nicht. Also kann gut sein. Aber wie gesagt, das war auch so die Zeit, wo ich auch so ein bisschen raus war aus der ganzen Nummer, ne? So, das, war einfach nicht so ganz meine Zeit. Also ich habe die beide Alben Jahre später nochmal gehört und die sind besser, als ich es in Erinnerung hatte. Also gerade die Imaginarium, da sind echt ein paar gute Dinger drauf. Ja. Naja, auf jeden Fall hat man sich dann 2012 auch wieder nicht so ganz so schön von der Sängerin getrennt, von der Annette Olson, keine Ahnung. Da sind die Details noch nebulöser als bei Taya. Auf jeden Fall war die wohl von heute auf morgen auch raus. So, irgendwie auch
ja, einer gut, ich meine, man kann sich letztlich denken, es hat so nicht funktioniert. Ne?
Ja, aber trotzdem, also in einer laufenden Tour irgendwie die Frau da rauszuwerfen, fand ich jetzt auch irgendwie schwierig. Naja,
ja, gut, bitte.
Ja, ist halt einfach nicht so ganz die feine englische Art. Naja, auf jeden Fall, als sie dann raus war, wie gesagt, während der laufenden Tour, hat man dann die Sängerin von Amaranth und die gute Alyssa Whiteglass von jetzt mittlerweile Arch Enemy, die haben wir irgendwie relativ spontan als Ersatz geholt für mindestens einen Gig und hat dann die Tour mit Flor Jansen dann zu Ende gespielt. Mhm. Und die war dann auch, ja, das war so ein Jahr, war das so in der Schwebe und dann hat man irgendwann gesagt, so ja, die Frau wird jetzt halt unsere neue Sängerin und das kann man nicht anders sagen, also das war einfach goldrichtig. Das war einfach so die beste Entscheidung, die die einfach treffen konnten. Also, weil vorher wollten sie ja explizit irgendwie auch eine, also nach Taya wollten sie explizit auch eine, die jetzt nicht so den direkten Vergleich mit Taya eingehen muss, so, ne, also sowohl stimmlich als ja auch so vom, ja, so vom Auftreten her und...
ja gut, das hatte man mit Annette ja eigentlich gehabt und das hat nicht so...
Genau, und das hat halt dann nicht so richtig gut gepasst. Und mit Flor Jansen ist halt, ja, die braucht den Vergleich mit Taya nicht zu scheuen. Ne? Also wenn die alten Klamotten singt, die von Taya ursprünglich mal eingesungen wurden, das ist einfach großartig, das ist einfach richtig gut. Bei der finde ich auch noch ganz spannend, dass sie kommt ja aus den Niederlanden, also aus Holland, könnte man auch sagen. Und die war von 1997 bis 2009 war die bei After Forever. Also sprich, die Band, also After Forever wurde halt auch schon ja mehr oder weniger zeitgleich mit Nightwish gegründet, beziehungsweise kurz danach. Und ich habe das Interview leider nicht mehr im Internet gefunden, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich so ums Jahr 2000 rum mal danach After Forever gesucht hatte und ein Interview mit ihr gefunden hatte, wo sie dann halt gesagt hatte, dass sie halt auch so sehr von Nightwish inspiriert ist. Und das hört man bei After Forever auch. Also das,
eine Geschichte, die wir auch schon mal so ähnlich bei Judas Priest erlebt haben, ne? Als Ripper Owens.
Mit dem Ripper, ne?
Ja. Temporär ja, für Rob reinkam, ne? Auch ein Fan, ein großer Fan gewesen, der es dann geschafft hat, ne?
Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Also in dem Fall ist es jetzt ja so, dass Flor Jansen ja jetzt nicht, die war jetzt keine Unbekannte. Na, also die war jetzt mit After Forever zumindest in der Metal-Szene auch schon einigermaßen, mit ihren Nachfolgeprojekten, so Revamp und so, war sie ja dann auch schon, kannte man jetzt, ne? Aber
ist halt Revamp eine andere war von Liga. Bitte? Revamp war vom Floor? War Revamp vom Floor?
War das nicht von der? Habe ich jetzt
sehe ich gerade nicht. Nee, war es nicht irgendwie das Solo-Projekt von der Annecke von Giersberg? Ich bin mir jetzt auch nicht 100%ig sicher.
Na, jetzt hier Live-Googling. Ja, Vielleicht verwechseln.
Wollen es eigentlich vermeiden, aber jetzt brennt es einem unter den Nägeln.
Nee, war Flor.
Ach, tatsächlich, okay.
Ja. Nee, war Flor auch. Naja, auf jeden Fall, genau, also dann so seit 2013 war sie dann halt drin und ja, das ist halt schon irgendwie so ein bisschen so diese, ist schon eine geile Story, finde ich. Ne? Also du bist halt irgendwie großer Fan über Jahre und dann wirst du irgendwann angefragt und deine Faves sagen dann so, hey, hier, willst du nicht bei uns singen? Und ja, hat sie nicht lange gezögert. Mit ihr wurden bis heute zwei Alben rausgebracht, nämlich The Endless Forms Most Beautiful von 2015. Mhm. Und da haben sie mich echt richtig schön verarscht. Ich habe keine Ahnung, wie das letzte Nightwish-Album heißt. ja. Wenn du Vorschläge
hast. Ach so, du, ja. Ja, ich würde jetzt sagen, ich würde dann Human to Nature.
Oder Nature oder whatever. Ich habe keinen Plan. Also, gehört jetzt auch nicht so ganz zu meinen Favoriten, muss ich sagen. Ich sage einfach, das heißt Human Nature. Korrigiert mich da gerne. Ich habe keine Ahnung. Also wirklich nicht.
Ja, vielleicht schon mal nach irgendeinem Interview schauen sollen. Ne? Ich, die Frage wird ja wahrscheinlich mal.
Ja, ich habe gesucht, aber. Irgendwie
nichts gefunden.
Ja, war schwierig. Ja. Naja, auf jeden Fall, die Endless Forms Most Beautiful, muss ich sagen, die gehört für mich, also das war so ein, ja, das war praktisch so ein zweiter Frühling für Nightwish, finde ich. Also das war so wirklich nach der Zeit mit der Annette Olsen und ja, da ging es dann echt nochmal richtig ab. Also das gehört auch so zu meinen absoluten Lieblingsalben. So gerade so der Titeltrack und der letzte hier. Der,
The Greatest Show on Earth, das Album im Album.
Ja, genau. Ja, 24 Minuten. Ja, das war auf jeden Fall Das war auf jeden Fall wirklich großartig. 25 Minuten Meisterwerk. Also
kann man. Wir haben die tatsächlich komplett live performt, als wir da waren. Ne?
Das war ja, das war kurz, ja, ich kurz auch nie mit gerechnet, Corona. Aber ja. Ah, nee, das war schon ein bisschen länger. Das war Ende 2015 ja. oder so, als wir da waren. Ja, tatsächlich. Und in Oberhausen hatten wir die ja gesehen, der, also der hätte ich meinen Arsch für verwettet, dass sie den nicht live performen und dass sie den dann wirklich nicht komplett. So. Ja, nicht am Stück, also wenn sie Auszüge oder so gebracht hätten. Aber dass sie den dann wirklich komplett am Ende von dem Gig dann gebracht haben, das fand ich schon wirklich großartig.
Aber ich weiß ja, der Song bedeutet ja auch irgendwie etwas, ne? Zumindest so die Aussage dahinter, was fasziniert dich daran so?
Also das Thema von dem ganzen Album ist ja so ein bisschen so Evolution und die hätten sich ja als Gast hier Richard Dawkins geholt, den Evolutionsbiologen, der halt so sehr religionskritisch unterwegs ist und ein paar echt ganz coole Bücher geschrieben hat. Und das fand ich halt einfach auch richtig gut. Also, dass sie die haben ihn tatsächlich sogar live hier und da mitgenommen. Also jetzt bei den Shows in England, jetzt nicht in Oberhausen, aber ja, fand ich halt einfach richtig cool. So, und was bedeutet mir das? Ich finde, also, wenn man sich den Song anhört und die Lyrics liest, das, also, die schaffen es halt so, der erste Song auf dem Album heißt Shudder Before the Beautiful und das ist halt genau das, ne? Also, läuft einem einfach richtig geil den Rücken runter, wenn man sich das anhört und dann so die Message von dem ganzen Ding so mitkriegt, ne? Das, finde ich einfach wahnsinnig stark. Finde ich richtig cool. So, und, also 25-Minuten-Songs, da kannst du mich normalerweise mit jagen, aber den, weißt du selber, nach dem 15. Bier wird er immer angeschmissen. Dann sitzen wir da beide mit glasigen Augen und starren 25 Minuten lang ins Nichts und hören uns den Song an. So, ne?
Ja, zumal der Song es auch schafft, über die ganze Spielzeit nicht langweilig zu werden. Ich meine, das ist vielleicht auch so ein bisschen Geschmackssache. Gibt ja wahrscheinlich jetzt auch nicht wenig Progressive-Songs, so die in diese Zeitrichtung gehen. Ne? Aber das ist ja manchmal auch mehr so Musik für Musiker, aber das ist einfach so als Konzept funktioniert das, ne? Das wird nicht langweilig, du kannst das Ding von vorne bis hinten anhören, wenn du denn Musik magst, ja, das ist ja auch wieder nicht jetzt jedermanns Sache, aber grundsätzlich ein toller Song, der auch über die gesamte Spielzeit funktioniert.
Ja, und vor allen Dingen halt, also was mich da auch so dran fasziniert, ist, dass die halt einfach mal die richtig dicken Bretter bohren, so, ne? Also dann mal herzugehen und irgendwie einfach mal so die Geschichte des Planeten Erde mal so eben in 25 Minuten unterzubringen, so wirklich von irgendwie Staubkörner, die sich in einer Sonnenumlaufbahn sammeln, bis hin zu wir vernichten uns in einem nuklearen Krieg, so, ne? Also dann, ne, also noch über den aktuellen Stand hinaus, wenn auch nicht weit, aber zumindest ein bisschen. Und das fand ich halt einfach, also finde ich bis heute ganz, ganz toll. Also es ist ein absolutes Meisterwerk. So, also
We were here.
Gehört definitiv zu den Songs, die man gehört haben muss. So, ne? Ja, leider muss ich sagen, danach das Album, was dann, also die Human Nature, die dann während Corona rauskam, wo ich mich auch sehr drauf gefreut hatte, die konnte das einfach nicht halten. Also ich finde, die fällt echt eine ganze Ecke ab dagegen. Da sind ein paar ganz gute Sachen drauf.
Ja, populärste so wahrscheinlich Showmaker.
Ja, aber dann hast du so Dinger wie Noise. So, was ist das denn für eine Message? Wir mögen keine Handys. So, also ernsthaft, ihr habt mir gerade 25 Minuten lang die Geschichte der Menschheit um die Ohren geblasen und jetzt sagt ihr, Handys sind scheiße. So, also das passt irgendwie alles nicht so richtig für mich. Wie gesagt,
da sind ein paar ganz coole Sachen drauf.
Ja, der zweite Teil, der ist noch schlimmer. Diese All the Works of Nature Which Adorn the World und dann irgendwie sieben Teile. Ja, sieben tatsächlich. Ohne Vocals, so, was bei Nightwish ja sowieso schon irgendwie eine echte Sünde ist. Also, warum macht man das?
So, ja, ich habe es mir tatsächlich auch nicht bis zum Ende angehört. Ich glaube, ich habe es irgendwie nachher. Ja,
ich habe es mir einmal oder zweimal habe ich es mir komplett reingetan, aber das hätte man sich auch komplett sparen können. Das ist halt wirklich Musik für Musiker, ne? Also das ist dann halt genau das, was man vorher geschafft hat, nicht zu machen, haben sie dann da so richtig schön verkackt. So. Finde ich echt schade, weil ich hatte mich wirklich drauf gefreut auf das Ding und ja, Showmaker, okay, Music, so der Opener von dem Album ist auch ganz cool, aber ja, dann hört es halt auch schon schnell auf. Ne? So, und ich wollte jetzt nicht explizit jetzt hier eine Plattenkritik zu dem Ding, aber ist halt abgefallen. Also ist definitiv das Album, was ich mit Abstand am wenigsten gehört habe. Und das liegt nicht nur daran, dass der jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 2 Jahre oder so alt ist. Ja, ungefähr. Ja. Verstehe. Also das hat mich nicht so gecatcht, tatsächlich.
Auch nicht mein Lieblingsalbum von Nightwish, tatsächlich, ja.
Ja. Aber eine andere Sache, die mich nie so richtig gecatcht hat aus dem Nightwish-Universum, ist das Solo-Album von Holopine. Das ist, der hat irgendwann, ich weiß gar nicht, wann.
Da wollte ich dich gerade noch fragen. Inspired
by the Life and Times of Scrooge.
Ja, das Konzeptalbum
ja, über Dagobert Duck. Ja, also allein da hat er mich schon gehabt, dass ich gesagt habe, da brauche ich nicht. Also.
Ich hätte es ja tatsächlich fast wegen dem Cover gekauft. Als ja. großer DuckTales-Fan. Ich weiß gar nicht, geht es tatsächlich um Dagobert Duck oder um einen anderen Scrooge, aber Dagobert
Duck. Durfte er ja nicht Cover so richtig, drauf. Ne? Wegen Rechten und so, ne?
Ja, ich meine, Scrooge ist ja die englische Bezeichnung für Onkel Dagobert, Onkel Scrooge.
Ja, aber also ich glaube, der musste da echt ein bisschen aufpassen. Das war schon ein ziemlicher Eiertanz, aber mit Disney willst du dich nicht anlegen halt, ne? Ja. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das hat mich auch nicht so richtig gecatcht. Und so ganz grundsätzlich, ich finde, also was jetzt noch einigermaßen aktuell ist, nach der Human Nature ist Anfang letzten Jahres Marco Jettala ausgestiegen bei Nightwish. Aus ja, persönlichen Gründen. Ja, das war auf jeden Fall richtig, richtig blöd. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Riesenverlust, so dass der raus ist. Der wollte gar keine Musik mehr machen. Der hat jetzt mittlerweile wieder irgend so ein Projekt. Also der kam ursprünglich mal von Tarot und Synergy. Mhm. Wegen Depressionen halt, ne? Also der sagt, das ging gar nicht mehr, der konnte nicht mehr schlafen, der kam halt gar nicht mehr zurecht. Und ja, er ist auf jeden Fall ausgestiegen und das ist definitiv ein Riesenverlust. So.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr, sehr schade. Ja, also ich
aber mein, verständlich, ne? Wenn
ja, klar, also wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Ne? Das ist halt, nur für Nightwish ist halt einfach mega schade, ne? Also, das ist jetzt nicht so ein Bruch wie nach Taya. Das jetzt wahrscheinlich eher nicht, aber traurig ist es trotzdem. Ne? So als groben Überflug einmal so, was ist Nightwish, was da so passiert, was hatten die so an Alben und so. Ich habe eine ganz, ganz witzige Anekdote noch. Und zwar hatte ich auf dem Schulhof, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 18, 19 oder so, da kam irgendwie ein Schulkamerad an und sagte, ja, ich bestelle mir hier was bei irgendeinem Mailorder. Willst nicht auch was? Und dann hatte ich geguckt und die hatten Picture-LPs im Angebot von Nightwish, die ersten vier Alben. Also, ne, hier Angels for First, Oceanborn Wishmaster und stimmt nicht ganz, die Century Child, die gab es da noch nicht. Da war, glaube ich, die EP noch. Hier die,
Century Child kam, glaube ich, 2002.
Ja, die Over the Hills oder so war da, glaube ich, noch mit als... aber ich bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall hat das Ding 70 D-Mark gekostet. Also muss es vor 2002 gewesen sein. Auf jeden Fall, das Teil hat 70 D-Mark gekostet. Ich habe es mir bestellt, hatte keinen Plattenspieler, habe ich auch bis heute nicht. Und habe mir das Teil dann einfach irgendwie jahrelang in den Schrank gestellt. Da war noch irgendwie ein Poster drin und eine Flagge und keine Ahnung. Und das hatte ich mir dann alles an der Wand genagelt. Und genau, dann hatte ich mir von meinem Vater den Plattenspieler geliehen, um die mal wenigstens mal einmal durchzuhören. Natürlich hatte die Oceanborn einen Sprung. Selbstverständlich. Dann habe ich das Ding sogar nochmal umgetauscht. Habe dann noch ein neues gekriegt, ohne Sprung dann. Und dann verstaubte das Teil da irgendwie jahrelang. Und irgendwann, ein paar Jahre später, habe ich dann das Ding auf eBay verkloppt für, jetzt lass mich nicht lügen, aber ich glaube 250 Euro. Oder so. Oh. Also das ist richtig, richtig geil abgegangen. So mittlerweile ärgere ich mich natürlich auch ein bisschen, dass ich es nicht mehr habe, aber ich sag mal so, als Student waren 250 Euro auch einfach, ja, war schon schön, die zu haben.
Ja, komm mal, was anderes als Oettinger trinken, ne?
Ja, genau. Ja, was kann man zu Nightwish noch sagen? Also, wenn ich drei Songs auswählen würde von Nightwish, die wirklich jeder mal gehört haben sollte, und die Aussage strafe ich jetzt gleich direkt wieder Lügen, würde ich anfangen mit The Greatest Show on Earth, definitiv, also wie gesagt 25 ja. Minuten Meisterwerk, so da geht nichts drüber, und dann Stargazers, allerdings auch hier eher wegen meiner persönlichen Geschichte damit, so, ne? Also das ist wirklich so, ich habe jetzt die Tage da nochmal reingehört und es ist einfach so, ich kriege da auch echt nach 20 Jahren noch Gänsehaut, wenn ich das Riff höre. Ne? Also diesen Opener von Stargazers, das packt mich einfach immer noch. So, da bin ich einfach immer noch richtig drin, sofort. So, und ich stehe auch wieder, so als 18-Jähriger stehe ich dann auch wieder vor der Stereoanlage von meinem Vater in Gedanken und höre mir den Song da auf der gebrannten CD an. So. Das ist einfach ein richtig, richtig geiler Song für mich. Und,
deswegen lieben wir den Scheiß auch so.
Ja, und dann natürlich, aber das ist auch, glaube ich, keine Überraschung, der ein absoluter, also eigentlich, ich glaube, der beste Nightwish-Song ever ist definitiv Ghost Love Score. So, ja. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. So. Also speziell in der...
Auch, Live-Version, ne? Von
ja, wollte ich gerade sagen, also speziell die Wacken 2013-Version mit Floor ist, die gibt's auf YouTube. Das ist absolut großartig. Also, wie gesagt, also halte ich für definitiv einen der besten Songs, die je geschrieben wurden. Und also im Nightwish Gesamtwerk ist das auf jeden Fall Platz 1 für mich. So bin ich relativ spät auch erst drauf gekommen, muss ich sagen. Also der ist ja auf der Once erschienen. Und ich fand den ganz cool, so damals. Und aber dass ich den so richtig lieben gelernt habe, war, glaube ich, erst, als du mir den mal irgendwann nach dem Konzert 2015 nochmal irgendwie, ich glaube auch in der Live-Version auch
versoffener Abend
gespielt hast. Ja. Na, wir waren dann zu Hause und am nächsten Morgen hattest du das reingeschmissen irgendwie auf dem Fernseher ja. Und das hat mich so geflasht irgendwie so. Wie gesagt, ich kannte den halt, ne? Also der ist ja auf der Once ist ja noch mit Taya eingesungen worden und ich finde, das ist so ein Ding, das kann Flo einfach besser als Taya. So auch wenn die nicht die Originalsängerin ist, der ist auch auf der Live-DVD ist der auch drauf, also auf der letzten, die mit Taya erschienen ist und da ist der auch schon großartig. Aber
hat die Annette Version den jemals gesungen? Von
bitte?
Hat Annette den jemals gesungen?
Unsicher.
Also ich kenne jetzt keine Aufnahme. Ich hatte mal geguckt, aber...
Also ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also keine Ahnung. Also gerade auch so das Ende. Ich will jetzt nichts Schlechtes über Annette sagen, aber ich glaube, da kommt die auch nicht dran. So, also nee. Von Vocals her.
Gehe ich mit.
Das kannst du, glaube ich, einfach nur... Das kannst du, glaube ich, nur verkacken. Ja. Ja, auf jeden Fall, ja, das ist halt Nightwish und was ein bisschen so ein Problem ist mit Nightwish, finde ich, bis heute, wenn du mit Metallern über die Band redest, du kriegst in 80% der Fälle kriegst du zu hören, was eine Scheiße, das ist kein Metal und geh mir weg mit dem Trella-Elsen-Geheule und das fand ich immer schwierig. Also tatsächlich so schwierig, dass ich eine Zeit lang das auch nicht so offensiv vor mir hergetragen habe. So,
Ist ja fast ein bisschen so wie mit Sabaton. Ne? Ich meine, aus anderen Gründen, aber das so ungefähr gefühlt in Metallerkreisen auch einen ähnlichen Anteil an Ablehnung, wenn nicht sogar noch höher. Ne?
Ja, der Unterschied ist aber meiner Meinung nach, dass bei Nightwish die Ablehnung rein musikalisch ist. Und das finde ich so toll.
Ja, anders kann es also, ja auch nicht sein. Ich meine, ansonsten eckt die Band ja auch nicht großartig an, wenn wir jetzt mal die kleine Schlammschlacht nach der Trennung von Taya mal außer Acht lassen. Ne? So, das,
ja.
Es gibt ja nicht viel Grund zum Anecken. Ich meine, jetzt thementechnisch vielleicht, okay, klar, die Endless-Forms Most Beautiful, aber ich meine, so viele meditante Christen hast du jetzt auch nicht in
ja.
So einem
Riegen. Ja, wobei, da haben sie auch schon Shit für gekriegt. Ne? Also da gab es ja durchaus dann auch Stimmen, die da durchaus auch ein bisschen radikaler drauf waren. Ne? So von wegen irgendwie Evolution und so und ne, kannst ja nicht machen und ja. Naja, auf jeden Fall, das fand ich eigentlich immer schade, so, dass man da so ein bisschen, gerade so bei der etwas härteren Fraktion, dann da doch irgendwie schnell so, ja, dann kannst du auch Schlager hören, so abgestempelt wirst und da ist jetzt eine höchst subjektive Beobachtung, aber vielleicht kannst du mir die nehmen oder bestätigen. Ich glaube, dass Nightwish eine Band ist, die hauptsächlich von Frauen abgelehnt wird.
Das Gefühl habe ich manchmal auch, aber wenn du dir mal so Live-Mitschnitte anschaust, würde ich sagen, ja, ist das ziemlich gleich auf. Ne? Und man sieht jetzt auch nicht gerade, dass die Mädels da unbegeistert sind, ne? Teilweise auch in der ersten Reihe stehen. Aber ich meine, ich weiß, was du meinst. Ne? Du hörst halt oft von von Frauen, wie scheiße die Band doch ist und das überhaupt alles gar nicht klingt und kann man sich nicht anhören. Ne? Aber
es hat ja, vielleicht einfach ich weiß nicht warum. Also ist das irgendwie Neid oder so? Ich habe keine Ahnung. Also ich will da nichts unterstellen. Also ja, du hast recht. Natürlich gibt es eine Masse an weiblichen Nightwish-Fans. Also wahrscheinlich sogar die Mehrheit. Aber ja. Aber das ist halt häufig so eine starke Ablehnung, kriege ich häufig von Frauen dagegen.
Also eins kann ich jetzt
also schon sagen. Also auch von Männern, aber
dafür, dass wir Gründen. Jetzt so diskutieren, kriegen wir garantiert irgendwie auf den Sack.
Ja, okay. So also wie gesagt, es ist halt nur so eine Wahrnehmung. Ne? Also wenn ich da von Männern negative Meinungen zuhöre, ist es häufig so, dass das dann eher so die Hartwurst-Fraktion ist, ne? Die dann sagt so, hey, ich höre nur Death Metal oder so, ne? Oder,
ja, klar, ich meine, da kann man halt Fisch nichts anfangen, ne? Wir
morgens genau.
Mal aufstehen und Slayer und
Death. Aber dann so gefühlt hast du dann halt eben auch Leute, und das sind in meiner Wahrnehmung häufig Frauen, die gerne Sachen hören, die sich damit absolut nicht beißen. Also Leute, die dann irgendwie gerne Blind Guardian oder Hammerfall oder so hören und dann sagen irgendwie, ja, aber Nightwish ist scheiße, so.
Ja, das ist in der Tat sehr seltsam, aber ich glaube nicht, dass das Neid ist. Ich meine, so, wir sind jetzt auch nicht neidisch, weil wir nicht singen können wie Bruce Dickinson, nee, oder
ja, ich mein,
so hübsch sind
ich,
wie
ich mein, die Argumente Dennis
in seiner Prime.
Ja, die Argumente sind ja häufig dann auch sowas wie irgendwie, ja, das ist alles irgendwie so theatralisch und so. Ja, stimmt's auch. Stimmt auch, ne? Also ist auch theatralisch so, ne? Aber das ist nochmal eine ganz andere Kategorie als hier Within Temptation oder so, finde ich. Also bei Within Temptation, wenn
ja,
die ich auch mag auf ihre Art, ne, aber wenn die da über die Bühne eiert, ne, und dann irgendwie siebenmal das Kleid wechselt bei einem Konzert, das ist nochmal eine andere Liga, so.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, ich glaube, das ist eine Band, die polarisiert, und nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, mit einer der absolut erfolgreichsten Bands überhaupt. Im Metal.
Ja, weil man also, auch da sagen könnte, dass es eine Band ist, die auch sehr gut von Leuten gehört wird, die jetzt gar nicht so Metal primär hören oder, sag ich mal so, etwas härtere Musik primär für sich entdeckt haben, sondern das kann ja auch ganz gut jemand hören, der sonst vielleicht eher über die Charts hört. Ne? Und dann kommt mal so einer dieser Nightwish-Klassiker, oder wenn wir denken an Nemo, der früher auf Rauf und Runter gespielt wurde bei den Musiksendern. Ne, das
naja, so der MTV Airplay gekriegt damit.
Genau, als nicht Metaller sehr gut anhören. Ne? Ja. Gefällig, ja.
Ja, also ich glaube, dass das eine Band ist, die häufig falsch eingeschätzt wird. Also man hört, also du hörst da irgendwie einen Song oder zwei von und dann liebst du das oder du hast das. So, und ich denke, man kann der durchaus mal ein paar Songs mehr eine Chance geben. Man muss drauf stehen, keine Frage. Also wenn man mit so einem operettenhaften Gesang so gar nichts anfangen kann, dann wird das auch nichts für dich. So,
ja, natürlich, wenn es ein rotes Tuch ist, aber man muss sich auch ein Stück weit drauf einlassen. Natürlich ist Musik auch immer sehr stimmungsabhängig, aber ich finde auch Nightwish kann man eigentlich sehr oft sehr gut hören. Also ich mag die ja halt auch total, ne? Ich würde mich jetzt nicht als größten Fan outen und kenne bei weitem nicht so viel wie du, aber ich finde es halt auch ganz gut und habe so meine Lieblingssongs, aber ja, jedem das seine.
Ja. Das darf man übrigens auch nicht sagen, aber.
Ach so, ja, klar. Jetzt hört mir gerade die Schuppen von den Augen.
Oh Gott. Jetzt hier schon die Fettnäpfchen hier heute alle mitnehmen, ne?
Ja, raus.
Aber das war's tatsächlich für über Nightwish. Ich, wie gesagt, also ich glaube, die werde ich mit ins Grab nehmen. Das kannst du auf meiner Beerdigung spielen, den Ghost Love Score. So, das ist einfach immer noch Wahnsinn für mich. Ja, und ich hoffe, dass sie noch ganz, ganz lange weitermachen.
Ja, aber ich meine, die interessanteste Frage hast du eigentlich noch gar nicht beantwortet, ne? Welche Ära ist denn für dich so die prägendste, beste gewesen? Oder um es kurz zu machen, ich denke mal, die Antwort wird nicht an Netto Olsen
heißen. Flo an Netto.
Taya oder Flor? Flor, ganz klar? Ganz klar?
Ja, also ich mag Flor schon sehr. Also, das ist echt eine fiese Frage. Also, ich bin einfach super glücklich, dass die Flor jetzt haben. So, und ich glaube auch, ich würde auch nicht zurück wollen.
Nee, also ich würde auch unterscheiden. Ich würde einfach sagen, musikalisch, die Alben, die kamen, ganz klar wäre das für mich die Ära mit Taya, ne? Also da einfach die,
ja, schon,
mal abgesehen von The Greatest Show on Earth, soweit die besten Songs geschrieben haben, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, welches Konzert möchte ich gehen? Welches Konzert würde ich gehen, würde ich tatsächlich auch mit Floor gehen.
Ja, das ist halt einfach auch eine Stimmungskanone, ne? Also ich glaube, wenn man die jetzt so direkt gegeneinander stellt, so, also was man halt bei Taya schon irgendwie auch so ein bisschen von außen gesehen hat, finde ich, ist, dass die halt tatsächlich nicht so richtig die Metallerin war, ne? Oder ist. Ja, also die konnte, glaube ich, wirklich nicht so viel mit dem ganzen Zirkus anfangen. Und das ist bei Floor halt total anders. Ne? Die ist halt durchtätowiert und die hat da richtig Bock drauf auf den Scheiß. Ne? Ich meine, gut, die macht jetzt in den letzten Jahren macht die auch irgendwie komische Sachen irgendwie in einer Fernsehshow nach der anderen irgendwie auftauchen. Aber ja, okay, soll sie machen. Ne? Auf jeden Fall muss sie ja auch leben.
Ja, finde ich jetzt gar nicht verwerflich. Aber mal so von dir, hattest du dir ein paar Folgen von angeschaut? Ja.
Ich habe mir das so, wie hieß der Kram denn hier, ist, Sing My Song, ne, meinst du jetzt?
Sing My Song,
ja. Ja, das war ja jetzt ja gerade erst, vor ein paar Monaten lief das ja, und ich hatte mir so die Sachen, die halt von Nightwish dann von anderen interpretiert wurden, habe ich mir angehört, und halt eben auch die Sachen, die Floor gesungen hat. So, das hatte ich mir
sagen muss, angehört. Das fand ich eigentlich auch interessanter, ne, andere Künstler, die Nightwish-Songs interpretieren, weil ich meine, Floor kann sowieso super singen, aber das hat mich teilweise so ein bisschen gelangweilt, da konnte ich mir auch nicht alles von anhören. Es war alles nicht schlecht gemacht, aber es waren dann halt irgendwie so, ja, Songs, die ich mir jetzt so nicht anhören würde, ne, weil es dann irgendwie ein x-beliebiger vielleicht nicht, aber halt ein Pop-Song ist, ne, und jetzt so nicht ganz meinen musikalischen Geschmack trifft und den dann nochmal vielleicht den gut oder etwas anders interpretiert gehört, da fand ich das doch schon spannender, wenn andere Künstler halt sich mal an Sachen von Floor oder von Nightwish versucht haben.
Ich war da, ich
SDP war haben es ganz gut gelöst, ne?
Ja, ich war da ultra skeptisch, ne, weil ich dachte halt auch so Sachen irgendwie, wie will denn SCP, wie wollen die denn Amaranth, wie wollen die den singen, so, ne?
Ja, die einfach ja. So, ja.
Ja, die haben sich schon ein bisschen drumrum gemogelt um die richtig harten Parts, so, ne? Aber das war jetzt auf keinen Fall schlecht, ne? Und zumindest in der Version, die ihr auf YouTube kriegt, singt ja Floor sogar selber mit in den Backings, ne? Also, ja, kann man machen. War ganz cool, aber bleibe ich dann doch lieber beim Original.
So. Ja, natürlich, keine Frage. Aber war schon so mit der beste Ding der Staffel, fand ich.
Ja, ich find's aber auch witzig, dass sie da ausgerechnet mit dem Song ankommt, den die auf dem Album gar nicht gesungen hat, ne? Das war ja ein netter Olsen-Song eigentlich, ne? Ja, aber ja, trotzdem. Schon, war schon ganz cool. Ja, also natürlich, ne, ich würde auch, würde einiges dafür geben, nochmal ein Konzert mit Taya zu sehen, keine Frage. Aber ja, ich würde auch einiges dafür geben, endlich mal ein Gig mit Floor Jansen wieder zu sehen, weil du hattest mir vor 3 Jahren mal eine Karte geschenkt.
Ja, die hängt immer noch an der Pinnwand. Ja,
die hängt jetzt hier immer noch an meiner Pinnwand und mit ein bisschen Glück wird Anfang Dezember dann ein Konzert dann doch mal endlich stattfinden und ja, freue mich schon sehr drauf. Ich bin echt gespannt. Ja.
Ja, wir können los, nach so langer Zeit mal wieder so ein schönes, großes Event mal wieder genießen zu können, dann noch mit deiner Lieblingsband.
Ja.
Wird schon geil.
Ja, kommen wir zum Ende, was?
Ja, nach und mit nach. Unseren beiden Hauptthemen sind wir durch. Bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen, glaube ich. Außer vielleicht, worüber sprechen wir denn beim nächsten Mal?
Ja, genau. Also wir wollen, also nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Also der grobe Plan ist, wir würden so ungefähr alle 2 Wochen gerne eine Folge rausbringen. Mal gucken, wie wir das so durchhalten.
Schauen wir mal. So alle 4 oder nie.
Ja, genau.
Irgendwas kommt
bleibt bei dieser Folge. Wir gucken mal.
Jetzt zu viel Herz mit reingesteckt, also, die Webseite steht. Also eine Folge müssen wir noch bringen.
Ja, genau. Wir hatten ja uns überlegt, das nächste Thema wird vielleicht ein bisschen weniger konkret. Naja, das stimmt nicht ganz, aber wir haben jetzt ja heute hier über 2 Bands geredet und das soll jetzt nicht irgendwie Konzept der Show hier werden. Also es wird jetzt nicht so sein, dass wir alle 2 Wochen irgendwie über 2 Bands reden, weil ganz ehrlich, wir haben jetzt irgendwie 2 unserer Favoriten hier auch schon verfeuert. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr, über die man vielleicht eh nicht viel erzählen könnte.
Es kommt dann halt mal so häppchenweise und mal in Kombination mit anderen Themen.
Genau. Also wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich habe auch noch, bevor der Eindruck aufkommt, dass wir jetzt nur irgendwie so ein Weichei-Metal hier hören. Nein, das ist nicht so. Wir hören auch auch alle anderen Genres und ich hätte auch richtig Bock, mal irgendwie über die ein oder andere Black-Metal-Band zu reden oder über Death und Thrash-Metal, da habe ich auch richtig Bock drauf.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich freue mich schon auf unsere Norwegian-Black-Metal-Folge. Wird auch ganz großartig.
Kannst du dann in weiten Teilen tragen und ich sage immer nur Nein, ich bin ja da auch ein bisschen drin, aber ich glaube, da bist du tatsächlich eine ganze Ecke tiefer drin. Ich habe noch, mir fällt gerade noch eine Sache ein, die ich noch ganz kurz zu Nightwish nachtragen muss. Das fand ich ganz lustig. Auf dem allerersten Album, auf der Angels Fall First, der erste Song, der Elvenpath, ziemlich brandaktuell, da gibt es ein paar gesprochene Passagen drin. Und das sind Passagen aus dem Herr der Ringe-Film von 1978.
Ja. Den Zeichentrickfilm.
Ja, der ist nicht 100% Zeichentrick. Den haben die irgendwie so komisch animiert auch teilweise, aber
ja, es ist Stop-Motion, gab es da, glaube ich, noch nicht.
Ja, viele auch irgendwie so.
Aber ich weiß, welchen du meinst.
Hab ich, glaube ja, ich, viele, die auch, glaube ich, mit Schauspielern irgendwie hinter irgendwelchen komischen Leinwänden irgendwie rumhampeln. Also gerade so in dem Intro, das ist irgendwie alles ein bisschen seltsam. Wie gesagt, den Film kann man sich schwer geben. Ich habe den hier, glaube ich, sogar noch auf DVD rumfliegen. Und das war schon eine ziemliche Offenbarung, als ich damals die DVD eingelegt habe und dann kam "And then the Dark Lord learned the craft of ring making and made the master ring." Der war so, der kenne ich doch.
Ja, ist doch von Nightwish.
Ist doch von Nightwish, genau.
Hat dieser Tolkien bestimmt abgeschrieben.
Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Ja, das noch kurz nachgetragen. Und ja, worüber reden wir denn in hoffentlich 2 Wochen, mein lieber Matthias?
Ja, wir haben gesagt, unser erstes Festival. Mal schauen, was wir da nehmen, finden. Es wird wahrscheinlich nicht ein gemeinsames Festival gewesen sein. Du warst ja schon ein bisschen länger etwas vor mir unterwegs, zelten. Und als zweites Thema hatten wir gesagt, wir reden mal über Kutten.
Genau, wobei wir jetzt noch nicht so richtig wissen, ob wir das in einer Folge machen oder auf mehrere verteilen. Da würde ich, glaube ich, einfach mal sagen, wir gucken einfach mal, wie ergiebig die Themen so sind. Und dann schauen wir mal, ne? Und ja, ansonsten, gerne Kritik, Manöverkritik bitte auf Twitter. Open the Off ist der Twitter-Handle. Wir werden möglicherweise früher oder später auch noch einen Blog auf der Homepage einrichten, aber erstmal jetzt nur Twitter. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, bleibt mir nur, mich zu bedanken, Mathis. War ein super Abend, hat mir echt gut gefallen.
Ja, es war ein inneres Blumenpflücken.
Ja, genau. Ein äußeres Bier trinken.
Genau.
Ja, dann würde ich sagen, gehabt euch wohl und immer schön heavy bleiben oder so. Ich habe keine Ahnung, irgend so einen dummen Claim am Ende müssen wir noch raus.
Denken wir uns noch was aus.
Denken wir uns noch was aus. Bis dahin sagen wir einfach Open the Off.